Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Heir to the Empire Podcast. Ja, wir haben die letzten drei Folgen gesehen von The Acolyte und über die wollen wir heute mal gemeinsam sprechen. Wer sind wir? Das ist das bekannte Team. An meiner Seite heute sind der Daniel.
Hallo zusammen.
Der Tom.
Wieso bin ich eigentlich immer als Dritter? Hallo.
Du bist gar nicht als Dritter, ich bin der Dritte, weil ich bin der Dennis und ich bin froh, dass ihr alle eingeschaltet habt.
Ich hab's satt, die Nummer zwei zu sein.
du bist doch der zweite Detektiv quasi. Du bist dann unser Peter Shaw.
Ich bin auf Nummer eins ganz zufrieden. Das entspricht ja unserem Ranking hier auch im Podcast, wie die Beliebtheitsskala, die wir immer erheben.
Das ist auf jeden Fall dem Buch der alphabetischen Reihenfolge unserer Namen auf jeden Fall fast richtig so. Ja, genau, aber das ist lustig, dass wir darüber sprechen, aber darüber soll es ja gar nicht heute gehen. Wir haben ja den Abschluss gefunden mit The Acolyte. Die Folgen 6, 7 und 8, die sind wir euch noch schuldig. Und wir wollen heute mal drüber sprechen, was wir dort so gesehen haben, was so unsere Meinung zu den Folgen sind und natürlich auch zum Ende, was ist unsere Meinung zur Serie an sich und hat sie eventuell eine Fortsetzung verdient oder nicht. Alles, was ihr jetzt hören werdet in jeglicher Form, das ist natürlich ein Meinungspodcast. Also wir werden euch unsere Meinung präsentieren. Ihr müsst diese Meinung nicht vertreten. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, dann lasst uns das gerne wissen. Und dann können wir da gerne auch konstruktiv drüber diskutieren, wenn ihr möchtet. Ihr findet uns auf Instagram. Ihr findet uns per E-Mail. Und ich denke, die Möglichkeiten, die solltet ihr nutzen, findet ihr alles in den Shownotes dieser Folge. Zusätzlich möchte ich einfach an dieser Stelle auch nochmal loswerden. Ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, wir sind ja alle drei Fanboys. So kann man uns, glaube ich, auch ganz klar bezeichnen.
Battlestar.
und auch Battlestar-Fanboy, also zumindest Tom und Daniel auch so ein bisschen.
Ja. Er nickt. Ja, definitiv. Bestimmt.
Genau, wir sind Fanboys, deshalb ist vielleicht unsere Meinung hier an der Stelle vielleicht auch weniger kritisch und auch vielleicht nicht immer so so, wie es andere vielleicht machen, die dann mehr so auf Details achten im Sinne von darstellerischen Geschichten oder vielleicht auch Storytelling im Extremen. Wir wollen sehr positiv und sehr auch konstruktiv über diese Serie sprechen. Also wenn ihr sagt, das ist super, dann bleibt dran. Wenn ihr sagt, nee, da habe ich überhaupt keine Lust zu, dann bleibt trotzdem dran. Wäre schade, wenn ihr jetzt ausschaltet. Genau. Und vielleicht sollten wir, weil es, glaube ich, für diese Serie wirklich wichtig ist, als auch für diese Folgenbesprechung, nochmal eine Sache sagen, das zum Thema Legends und EU. Also wer jetzt nichts damit anfangen kann, wir haben seit der Übernahme von Disney, also Disney hat Lucasfilm irgendwann übernommen und die Star Wars Marke, da gibt es einen Disney-Kanon und alles, was wir jetzt gerade sehen, ist kanonisch. Alles, was vorher in Büchern in irgendeiner Form aufgetaucht ist, was nicht zu den Episodenfilmen gehört hat, das gehört nicht in den Kanon von Star Wars rein. Das sind die Legends oder das Expanded Universe früher. Das heißt, wenn da irgendwelche Sachen passiert sind, die müssen jetzt für Star Wars nicht mehr gelten. Das, glaube ich, sollten wir einfach hier an dieser Stelle noch mit der Form halber und auch der Vollständigkeit halber sagen.
Ja, und vor allem, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist so eine neue Nachricht. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon so knapp 12 Jahre der Status quo, dass einfach die Legends eben Legenden sind. Und ich meine, solange der Kanon dem nicht widerspricht, darf das jeder gerne als Fakt ansehen. Wenn dann aber doch was anderes kommt, dann kann es halt auch einfach mal anders sein. Manche Dinge werden dann doch wieder übernommen, manche abgewandelt, manche sind ganz anders, aber das ist dann irgendwie nicht immer gleich ein Skandal, wenn dann irgendwas einfach mittlerweile etwas verändert dargestellt wird.
Kia Di Mundi, wir schauen in deine Richtung.
Das ist alles nur noch Fanservice heutzutage.
Okay. Wenn wir sonst erst zu Beginn nichts mehr haben, dann würde ich sagen, starten wir direkt in die erste von den drei Folgen rein, also in die Episode 6, Lehren verderben oder im Englischen Teach Corrupt. Es gibt zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der Folge und dann gehen wir so ein bisschen auf die Folge ein. In der 6. Episode erwacht Osha auf einem unbekannten Planeten und entdeckt, dass sie sich in einer Mine mit Kortosis-Ablagerung befindet. Dort trifft sie auch auf Kimir, der aktuell als The Stranger bekannt ist. Und es entfaltet sich eine intensive Begegnung zwischen diesen beiden. Kimir, der früher scheinbar ein Jedi war, versucht Osha, die dunkle Seite der Macht näher zu bringen. Und er enthüllt, dass er sie nicht töten wollte, sondern ja ihre Gefühle wie Wut, Schmerz und Sonstiges verstärken möchte. Währenddessen versucht Zol auf dem Planeten Kofa, Mei, die sich immer noch als Osha ausgibt, in Sicherheit zu bringen und Hilfe von Coruscant zu rufen. Diese Übertragung gelingt jedoch nicht vollständig und Basil, der kleine Thynan-Tracker, also der kleine das kleine Erdmännchen oder was, wie man es auch immer bezeichnet, ist Hamster. Ebenfalls an Bord und ist argwöhnisch gegenüber Mei. Der setzt schließlich Mei außer Gefecht, als er erkennt, dass diese nicht Osha ist und er möchte ihr die Geschehnisse auf Brandock erzählen, also die Geschichte von vor 16 Jahren. Auf Coruscant plant dann Venestra Rowe eine Rettungsmission, nachdem sie diese fragmentierte Nachricht von Zol erhalten hat. Und sie erfährt von politischen Spannungen innerhalb des Senats, die eine externe Überprüfung des Jedi-Ordens fordern. Und die Folge endet damit, dass Osha sich Kimir gegenüberstellt und seine Machtbezüge für sich nutzt oder in Betracht zieht und auch den Helm von ihm aufzieht. Ja, kurze Erklärung zu dieser Folge. Was sind eure Gedanken zu dieser Folge gewesen? Lehren, verderben, Tom, als Nummer 1.
Jetzt bin ich ganz überrumpelt.
Vorhin hast du es noch gefordert, du willst der Erste sein.
Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von vor? Also, es war ein bisschen so eine Überleitungsfolge, oder? So habe ich das in Erinnerung. Und ja. Hat ganz coole Momente gehabt, aber der große Knall kam dann in der nächsten Folge und der noch größere Knall kam dann für mich in der allerletzten Folge. Ich fand die Dialoge zwischen Kimir und Osha eigentlich ganz spannend, weil das schon so ein bisschen suggeriert hat, dass Kimir schon ein ziemlich klassischer Sith sein könnte, so wie er sie halt versucht zu manipulieren und sie springt da auch relativ schnell an und setzt sich ja schließlich auch dann diesen Helm auf und gibt sich dann, also so habe ich zumindest ein bisschen gesehen, in Teilen zumindest mal der Macht auf welcher Seite halt immer auch immer hin. Und ja, das fand ich schon ganz interessant, aber ich fand die letzten beiden Folgen definitiv noch viel stärker. Venestra wird vielleicht noch ein bisschen, naja, man hat ja immer die ganze Zeit nicht so richtig gewusst, was mit ihr eigentlich los ist oder auf welcher Seite sie steht. Und ja, aber da wird auch eher hingeführt zu dem großen Reveal dann am Schluss.
Ja, so. Für mich war diese Folge, ja, du sagst es so ein bisschen, so eine Übergangsfolge ist ganz richtig. Wir werden so ein bisschen auf die letzten zwei Folgen eingestellt, wobei ja die Folge drauf ja auch eine Rückblicksfolge ist, also die Folge Nummer 7 entsprechend. Ich habe hier wirklich den Eindruck gehabt, diese Folge versucht aber gerade diese Bindung zwischen Kimir und Osha sehr stark in den Fokus zu bringen, was ja auch wichtig ist. Also gerade auch, wenn wir uns jetzt mal die nächsten Folgen angucken, das ist ja der Vorteil, den wir jetzt bei dieser Besprechung haben. Wir kennen das Endprodukt. Wir wissen also, wie geht es jetzt aus. Ich glaube, die Folge an sich, hätte man jetzt die an sich besprochen, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen was anderes geworden. Mir hat sehr gut gefallen, diese Art, wie Kimir hier Osha auch am quasi im Badewasser verbringend versucht zu manipulieren. Und was ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, ist, dass man irgendwie da auch schon wieder gesagt hat, ah, jetzt ist das ja ein Star Wars Softporno, weil da jemand aus dem Wasser kommt und halt entsprechend nackt ist offenbar. Und sie hat mal so für einen Sekundenbruchteil ihn sich mal anguckt. Naja, aber ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr richtig, dieses Bild. Ich meine, ganz ehrlich, wenn halt jemand irgendwie komplett nackt vor dir steht, dann kannst du, glaube ich, egal, ob das jetzt dein größter Feind ist, dann bist du erstmal so Schock und ich guck mal von oben nach unten, was habe ich denn da eigentlich vor mir? Also, mir hat die Folge an sich sehr gut gefallen, auf jeden Fall auch die Konversation zwischen May und Saul an Bord seines Schiffes. Wir sehen halt auch diesen Ausbruch von Saul, dieses Schmerzhafte, weil ihm da jetzt auch erst bewusst geworden ist, was in der letzten Folge eigentlich passiert ist. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal über die Lieblingsmomente drauf. Daniel, was sind denn deine Gedanken zur Folge?
Ja, mir hat besonders alles rund um Osha und Kimir sehr gut gefallen auf dem schön eingeblendeten Unknown Planet. Es wurde ja schon davor vermutet, ist es vielleicht Ahch-To, also der Planet, auf dem Luke Skywalker sich in den Sequels begibt, weil dort der erste Jedi-Tempel zu finden ist, weil so geografisch und mit dem Wasser und allem drumherum waren es schon sehr starke Ähnlichkeiten. Und ich fand, diese Folge hat da, obwohl ich nicht glaube, dass es Ahch-To ist, da kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, schon sehr auch in diese Richtung hin so gezeigt, einfach, dass es eine ziemlich große Parallele zu The Last Jedi war, wie wir auf dieser abgelegenen Insel quasi den Meister mit seiner eventuellen Schülerin gesehen haben, wie sie ihn da verfolgt und einfach mal guckt, was macht denn der überhaupt und von ihm ein paar Antworten und so weiter will, ähnlich wie Rey auch Luke verfolgt. Ich fand sogar, dass an Oshas Outfit mit diesem Schulterfreien, das war jetzt nicht von ungefähr, das so ähnlich sieht auch das Outfit, was Rey in Episode 8 trägt, so auch in einer grauen Farbe. Da waren schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, auch diese kleinen Rüsselvogeltiere waren da zu sehen, die ich unglaublich knuffig finde und die so ein bisschen aussehen wie die kleineren Versionen von diesen Seekühen, die Luke Skywalker so schön da gemolken hat und dann die grüne Milch getrunken hat.
Vielleicht ist ja auch in dem Pool auch nur so ein Rüsselvogeltier rumgeschwommen. Ja, deswegen hat Osha da so geschaut. Und
die nächste Anlehnung an Episode 8 wäre dann eben gewesen, der oberkörperfreie beziehungsweise nackte, halbnackte Darksider. Da kann man jetzt dann ja jeder sein persönliches Ranking erstellen. Wer ist der heißere Darksider? Kylo Ren oder Kimir? Dürft ihr uns gerne beantworten. Wir wollen jetzt nicht euch da irgendwie in eine Richtung hin manipulieren.
Na, Anakin Skywalker können wir auch noch mit reinbringen. Also als Darth Vader haben wir auch schon oberkörperfrei gesehen, der Kenobi-Serie.
Bisschen verbrutzelt, aber ansonsten, ja, da trifft dann die Bezeichnung Hot eindeutig, zweideutig zu. Ja, insgesamt fand ich es eine coole Folge, sehr mystische, mysteriöse Aura. Ich bin Kimir auch wirklich an den Lippen gehangen und fand sehr interessant, was er da alles so erzählt hat, weil er halt doch nicht so der klassische Palpatine-Sith oder was auch immer er ist, der dann da mit seinem Evil Laughing in der Ecke hockt und sich an sich selbst aufgeilt, weil er so böse ist, sondern es war sehr viel subtiler und sehr viele so versteckte Halbwahrheiten, habe ich so das Gefühl, in seinen Aussagen drin. Und man hat schon sehr gut bemerkt, wie er eben, wie du es auch schon gesagt hast, Dennis, versucht, sie da zu manipulieren. Und das war für mich definitiv so der stärkste Handlungsstrang der Folge, und so gerade mit Ausblick auf die Zukunft freue ich mich da hoffentlich mehr von den beiden bei einem eventuellen Training oder was auch immer zu sehen. Hm.
Habt ihr denn Lieblingsmomente aus der Folge mitnehmen können, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist genau das habe ich mir gewünscht? Ich sag, Daniel, mach du da einfach gerade mal weiter.
Ja, so fällt mir gerade schwer zu sagen, aber was definitiv krass in Erinnerung geblieben ist, ist einfach das Ende, in dem sie sich den Helm aufsetzt und das so ähnlich quasi eine Spiegelung zur Szene, als Vader zum ersten Mal seinen Helm so aufsetzt und man dann quasi den Blick quasi aus seiner Point of View oder in dem Fall ihrer Point of View Sicht sieht und dann einfach nur dieses Atmen und die Folge dann fertig war, war zwar ein richtig beschissener Cliffhanger und eine lange, harte Woche des Wartens und dann ging die Woche drauf, irgendwie ging es gar nicht so sehr in die Richtung, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, obwohl wir dann auch in der Folge doch viel erfahren haben. Das hat mir einfach sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Tom, wie ist es bei dir?
Ich fand, wie gesagt, diesen Dialog, es gibt immer mal wieder so eine Einstellung, wo die an so einem Geländer am Wasser stehen, wo man so aufs Meer blickt, also man blickt auf die Charaktere, aber im Hintergrund ist das Meer mit so Felsen und da sprechen sie eine Weile miteinander und dann zieht sie auch das Laserschwert und hält es ihm so an den Hals. Und das fand ich eine coole Szene, weil da eben, also ich habe das so interpretiert, dass er sie halt da so ein bisschen triggert, ja, irgendwie und sie versucht, auf die dunkle Seite zu ziehen und das fand ich sehr cool. Das hat ist mir so im Gedächtnis geblieben. Das hat mir gut gefallen.
Glaubst du, mein Lieblingsmoment, also ich reduziere mich jetzt auch auf einen, ist der, wo Vernestra zurück nach Kofa kommt und ihre Lichtschwertpeitsche das erste Mal schwingt. Also ist, glaube ich, auch nur einmal, wie wir es ja in den gesamten Staffel sehen, aber es ist ein cooler Moment, auch der vorher von sehr starken Bildern getrieben wird. Wir sehen nochmal Jackie und Yord, also die toten Körper. Das war natürlich auch nochmal ein harter Moment. Also man muss ja auch immer sagen, es ist halt trotzdem auch Disney. Ja, also und Disney ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, mit brutalsten Bildern irgendwie ins Rennen zu gehen. Aber die zwei Bilder, dass man die dann nochmal tot hat am Boden liegen sehen, ah, das fand ich schon heftig. Und dann ja kommt halt diese Flatterviech und Vern hat es gespürt und greift mit der Macht nach ihrer Lichtschwertpeitsche und schlägt dann da hinten. Cooler Moment, der hat mir sehr gut gefallen. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt ist das natürlich für uns, ich habe es ja gerade schon gesagt, ein bisschen leichter, weil wir jetzt das Ende auch schon kennen, dieser gesamten Staffel. Aber gab es in dieser Folge noch irgendwas, was bei euch Fragen aufgeworfen hat, wo ihr dann gesagt habt, naja, wie soll das denn jetzt weitergesponnen werden? Oder wir können jetzt ja einfach quasi auch hier schon mal Richtung Ende der Staffel gehen. Ist für euch alles aus dieser Folge geklärt worden in dieser restlichen Staffel?
Also, nee, in der Staffel ist definitiv nicht alles geklärt worden, weil für mich ist immer noch offen, was Vernestra eigentlich so antreibt oder warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Sie hat ja irgendeine Agenda, weiß ich nicht, nenne ich jetzt einfach mal so. Ist Kimi ihr Schüler oder was versucht sie denn zu bezwecken mit ihrem Verhalten? Ja, also sie, mir kommt es immer so vor, als würde sie irgendwas vertuschen wollen, ja, so den Eindruck wahren oder den Ruf des Ordens irgendwie so verteidigen oder wie auch immer. Das kriegt ja dann nochmal einen anderes Geschmäckle am Schluss mit dem Rat und so oder dem Senatoren. Und das ist für mich nicht klar und deswegen hoffe ich auch, dass eine zweite Staffel kommt. Und das ist natürlich ein ganz schöner Fall irgendwie. Also wenn man Vernestra aus den Büchern so kennenlernt, dann ist sie halt eine Glanzfigur eigentlich. Ja, sie eine Wahnsinns-Jedi, die in die ganz jungen Jahren schon sehr, 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 sehr talentiert ist und ganz früh einen Padawan hat und sich wirklich vorbildhaft an den Kodex hält und so. Und naja, jetzt scheint sie irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen zu sein und es passt halt gut, wenn man jetzt an Episode 1 und so denkt, wie der Orden da agiert und wie der Rat da so drauf ist. Es würde mich echt, ich fände es wirklich spannend, weiter zu beobachten, wie sich der Orden so entwickelt. Da auch hier erkennen wir wieder das Ergebnis, wie die eben in Episode 1 sind, aber jetzt sind wir ja live dabei, wie quasi dieser Downfall oder dieses Entfremden von den Werten, die sie eigentlich vertreten sollten, stattfindet.
Ja, und ich finde hier vor allem auch, du hast es angesprochen, also Venestra, ich bin ja jetzt nicht ganz so tief in der High Republic drin, aber habe natürlich trotzdem vieles von ihr mitbekommen und dass sie da quasi so als, ich nenne es jetzt mal Jahrhunderttalent, so eine Ausnahme-Jedi, die sehr früh in den Rängen hochsteigt und einfach so ein bisschen vielleicht so als Ideal der Jedi gilt in Zeiten der High Republic. Und da finde ich dann vor allem echt spannend, ob es vielleicht eine ähnliche Richtung geht wie eben Luke Skywalker, der halt auch so ein bisschen das Ideal war. Und es ist halt oft auch so, dann je höher oder je idealisierter jemand dasteht, und da kann dann ein eventueller Fehler quasi alle 1000 guten Taten, nenne ich es jetzt mal, irgendwie zum Einsturz bringen. Und es ist vielleicht auch einfach schwer, dem Ideal irgendwie nach so langer Zeit gerecht zu werden, wenn man auch bedenkt, wie alt das sie ist und was sie vielleicht alles eben zwischen der High Republic und der Geschichte jetzt mitbekommen hat, was wir ja gar nicht wissen, finde ich für die Zukunft auf jeden Fall eine der spannendsten Figuren. Und das ist auch mit so ein Grund, warum ich hoffe, dass eben eine Staffel 2 kommt, weil ich glaube, in der Folge wurde es jetzt schon angedeutet, durch das Finale für mich eigentlich eindeutig. Also ich gehe stark davon aus, dass Kimir wohl ihr Schüler war und von ihr in irgendeiner Art und Weise ausgebildet wurde, weil es wurde ja davor schon von anderen Jedi festgestellt, dass die Art, wie Mei kämpft, da haben die Jedi ja direkt analysiert, sie muss von einem ehemaligen Jedi oder was auch immer ausgebildet worden sein. Die haben das scheinbar an ihrer Kampftechnik mehr oder weniger bemerkt. Würde ja dann alles jetzt Sinn ergeben, wenn er irgendwie die Jedi-Lehren auch mal bekommen hätte. Und es war ja hier in der Folge kein Zufall, dass wir jetzt ausgerechnet ein einziges Mal diese Peitsche sehen. Das hätte man auch storytechnisch komplett weglassen können, sage ich jetzt mal. Dann diese Narbe auf seinem Rücken und dann eben in der letzten Folge dieser kurze Moment, diese Gedankenverbindung, wo sie sich gegenseitig spüren und er dann schnell den Helm eben wieder aufsetzt. Da war das für mich schon eindeutig. Aber ich gebe dir da recht, Tom, viele offene Fragen, aber irgendwie auch für mich so dieses, okay, das ist jetzt nicht wichtig für die Story von Mei und Osha, aber das sind so die ein, zwei Punkte, die dann offen gelassen werden. Wenn es dann irgendwie weitergeht, dann sind das die wichtigen Themen. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
Ja, und sie macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, als wäre sie halt so betriebsblind geworden. Du hast das gesagt, die ist halt schon immer Jedi, ja. Das ist so wie, ja, jetzt fällt mir nur das Lehrerbeispiel ein, ja. Lehrern wird ja oft vorgeworfen, die gehen aufs Gymnasium, dann gehen sie studieren, dann sind sie wieder in der Schule quasi, dann gehen sie ins Referendariat, da sind sie wieder in der Schule und dann arbeiten sie in der Schule, weil sie unterrichten. Also die kennen gar nicht das echte Leben. So und so ähnlich, das sag jetzt nicht ich, das ist nur das, was ich manchmal gehört habe. Und so ähnlich kommt es mir halt bei Venestra jetzt vor, ja. Die war halt schon immer Jedi, die war schon immer gut und so, aber eigentlich weiß sie vielleicht gar nicht so, was draußen abgeht oder wie das ist, wenn man jetzt halt nicht zu dem Orden gehört und so. Und mir fällt es auch keinen Moment ein, wo sie einfach mal auch wirklich offen ist gegenüber anderen. Also sie artikuliert halt immer im Sinne des Rates irgendwie. Und war ja auch oft die Frage, ist sie denn Mitglied oder so? Aber das kam mir jetzt gar nicht so vor. Ja, also alles, was passiert, läuft so unter der Hand. Und das fand ich schon interessant.
Ja, und vor allem der Orden wird irgendwie höher gestellt wie alles andere. Und die, wie du sagst, die Wahrnehmung nach außen, das Erscheinungsbild, dieses Label Jedi, wir sind die Guten, das steht über allem. Aber das eigentliche Kernding der Jedi sollte ja sein, dass das Gute über allem steht. Das sollte sogar über den Jedi stehen. Und das ist auch was zum Beispiel Ahsoka die Lehre dann gezogen hat. Das ist eine schöne Verbindung, finde ich, die ja auch so ähnlich wie Venestra so in jungen Jahren schon sehr mächtig, sehr viel erlebt und schon eine Ausnahme-Jedi war, die dann aber, na, wir kennen die Gründe alle, brauche ich jetzt hier nicht aufzählen, aber die dann einfach für sich entschieden hat, sie muss ihren eigenen Weg gehen. Und der Weg der Jedi ist vielleicht nicht der richtige oder zumindest nicht der Weg, so wie die Lehren der Jedi aktuell ausgelebt werden, und sie muss was anderes tun, um das Gute in der Galaxis zu verbreiten. Und ihr geht's nicht um Eitelkeiten, nicht um irgendwelche Ränge, nicht um eben ja was in Coruscant im Tempel, sondern es geht einfach nur um die Sache an sich. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Sinnbild, Venestra in der Zeit, Übergang High Republic zu den Prequels, wo man einfach sieht, wo die Jedi halt dran scheitern, an ihren eigenen Idealen irgendwie. Und sehr spannend alles, ja.
Was ich auch noch cool fand, dann gebe ich gleich das Wort ab. Dennis, du hast vorhin angesprochen, wo Fragen noch offen sind, und das wurde jetzt ja schon zweimal beantwortet. Ich greife kurz auf die dritte Folge vor mit diesem Helm, weil Venestra steigt dann aus dem Schiff aus und Kimir setzt sofort diesen Helm wieder auf, und sie spürt ihn offensichtlich sofort. Also irgendeine Art von Beziehung scheint ja da zu bestehen. Haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, aber ich fand es ja cool, weil vorab sagen, ja, jetzt ist wieder ein Sith, der hat jetzt wieder irgendeinen Helm auf, muss immer alles wie Darth Vader sein. Nö, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Ja, das ist halt, Kortosis verhindert halt diese Gedankenbeeinflussung, und offensichtlich auch, das haben wir jetzt in der letzten Folge erfahren, dass man halt überhaupt wahrgenommen werden kann. Was auch wieder diese ganz kritische Frage erklärt, naja, die haben doch gesagt, so und so lange gab es keine Sith mehr. Ja, das ist vielleicht einer der Gründe.
Ja, das stimmt.
Fand ich richtig cool aufgegriffen. Ja. Und die Serie strotzt ja vor Expanded Universe. Du hast gesagt, dein Lieblingsmoment ist diese Lichtschwertpeitsche. Und das kennt man ja aus den Darth Bane Comics. Ich glaube, Githani heißt die Charakterin, die auch so eine Peitsche hat. Die ist zwar gelb und nicht violett, aber auch wieder ein ganz deutliches Zitat an das erweiterte Universum. Auch wenn es jetzt in den Büchern schon
Dennis, da sorry, war, ich muss dann auch noch mal reingrätschen, bevor du, sonst habe ich gerade einen Gedanken, den ich gerade durch Tom gekriegt habe. Schön, wenn man auch noch beim Aufnahmen neue Gedanken kriegt. Das mit dem Helm ist ja irgendwie auch wiederum der Kontrast zu den Jedi. Ist mir vorher gar nicht so klar gewesen, wenn man immer denkt, so ein Jedi meditiert, und da geht's ja darum, auch eins mit der Umwelt, so eine Verbindung zu allem drumherum in der Galaxis aufzubauen und alles aufzunehmen, die Natur zu spüren, andere Lebewesen, Gegenstände und alles. Und hier ist es irgendwie wieder dann der dunkle Weg, so man schottet sich komplett von der Außenwelt ab, ist in sich selbst gekehrt. Und der Weg nach innen, aber man lässt niemanden an sich ran. Und das irgendwie fast schon wie so eine Art Sith-Cheat-Code, statt in Meditation die Weisheit zu erlangen, setze ich mir den Helm auf und kapsel mich da einfach mal von allem ab und lass da meinen dunkelsten Emotionen und Gedanken freien Lauf. Das finde ich auch ein sehr schöner Kontrast.
Ja, es ist ja auch das, was Kimir aber am Ende der Folge auch sagt, dass dieser Helm im Grunde auch quasi für sich selber, also wenn man ihn aufzieht, dass man dann quasi auch mit der Macht mehr zu tun haben kann, oder dass man der Macht dann näher ist, weil man halt mit der Macht an sich alleine ist. Und das ist natürlich, glaube ich, ein Moment, der dann auch hier ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Helm nicht nur als dieses Abschottungsmodul haben, sondern zusätzlich auch als Möglichkeit haben, einfach in der Macht viel, viel stärker noch zu werden, weil man die Macht viel mehr wohl hört dann oder wahrnehmen kann, was ich auch sehr sehr spannend finde. Welche Frage für mich jetzt noch offen geblieben ist, und das ist eine, die wir jetzt auch kurz schon angesprochen haben, ist natürlich die Frage des Planeten, auf dem sich Kimir und Osha zu Beginn befinden. Daniel, du hast gerade gesagt, weil das so rein optisch auch dazu passen würde, könnte es Akto sein, der Exilplanet von Luke Skywalker. Aus den Sequel-Filmen, aber ich denke, da gehen wir wahrscheinlich auch alle so irgendwie in die gleiche Richtung gedanklich, gerade wenn man jetzt auch wieder das Ende der Staffel gesehen hat, dass es aller Voraussicht nach auch Bel Demnig sein kann. Das ist ein Planet, den man aus den Legends-Büchern kennt oder aus einem Legends-Buch, Darth Plagueis. Dann auch ein sehr großartiges Buch, sollte man gelesen haben, weil dort gibt es auch Kortosis-Minen oder Kortosis-Adern, was natürlich dafür sprechen würde. Und auch, wenn wir uns jetzt mal auch hier wieder ein bisschen vorgreifend auf die letzte Folge den Gaststar der Folge 8 anschaut, passt das natürlich sehr, sehr gut rein. Ne? Das wäre also für mich eigentlich eine Frage, die zwar noch nicht beantwortet ist, die aber hoffentlich dadurch einfach gelöst ist, weil bei Demnig wäre natürlich der hier einfach so der Idealplanet meines Erachtens nach.
Du meinst der Heimatplanet von Darth Jar Jar?
Ja. Ja, das besprechen wir mal an anderer Stelle. Jetzt gab es ja in dieser Folge doch ein paar Szenen. Wir haben jetzt ein paar schon angesprochen gehabt. Ich hatte ja zum Beispiel jetzt diesen emotionalen Ausbruch von Saul angesprochen an Bord seines Schiffs. Für mich persönlich etwas, gerade nach der sehr, sehr starken Episode oder Folge 5, wo wirklich so viele Jedi getötet worden sind und auch echt unschön getötet worden sind, ist es natürlich sehr, sehr nachvollziehbar für mich zumindest, dass Saul hier irgendwie einen emotionalen Ausbruch erleidet. Und das ist auch etwas, was ich gerade unglaublich gut finde in dieser Serie, dass halt die Jedi, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass die Jedi so auch ein bisschen Institution geworden sind, dass da eigentlich ja alles quasi, was das Gute ist, über den Jedi stehen muss. Also dass die Jedi nur als Clan quasi da sind, aber es da muss natürlich ein höheres Ziel geben. Aber hier ist es ja, dieser emotionale Ausbruch von Saul zeigt ja auch, dass er selbst als weiser Jedi-Meister sehr stark, dass er da auch sehr stark mit sich kämpfen muss. Und das finde ich, das ist etwas, was diese Serie zeigt, dass die Jedi selbst, also das, was uns in Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 von mir aus gezeigt wird, das sind ja, also 4, 5, 6 vielleicht weniger, aber 1, 2, 3 sehr stark und auch in den Clone Wars, sind ja ganz oft die Jedi, die ihre Emotionen sehr unter Kontrolle haben. Also Anakin ist da eine klare Ausnahme, aber auch ein Obi-Wan mal als direktes Beispiel, ja, der ist natürlich, der hat einen sehr, sehr krassen emotionalen Halt. Wir sehen, wie seine Jugendliebe getötet wird, sein Meister wird getötet. Da hat er natürlich einmal einen Gefühlsausbruch gehabt, der Schrei und dann der Kampf gegen Maul. Aber ich finde das hier schön, dass wir einfach sehen, dass diese Jedi auch Gefühle haben können und manchmal vielleicht auch gegen den Kodex stehend gar nicht dagegen ankommen können. Also Emotionen sind ja eigentlich in dieser Form für einen Jedi ja eigentlich gar nicht so das, was genutzt werden soll. Wie geht ihr denn da mit den Gedanken? Oder was habt ihr denn dazu Gedanken? Ach, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich gebe dir größtenteils recht. Also ich war mir halt nicht ganz sicher, ob das jetzt daran liegt, dass der Kodex sich noch nicht so weit entwickelt hat, obwohl wir eigentlich nur wenige Jahre von Episode 1 weg sind, oder ob Saul halt einfach jetzt mit so einem, ja, mit diesem Problem konfrontiert ist, das ihn seine Vergangenheit einholt, dass er halt die Form nicht mehr wahren kann. Das war mir so nicht ganz klar. Ich fände es Storytelling technisch schöner, wenn er einfach verzweifelt ist und sich deswegen halt nicht mehr so an den Kodex hält. Also das merkt man ja auch schon beim Kampf von Kimir gegen seine Padawan-Schülerin, die er dann so mit diesem fiesen Lichtschwert-Trick killt. Da dreht er ja auch schon ziemlich am Rad, ja. Oder er hat ja immer wieder so emotionale Ausbrüche, ja. Und ja, das weiß ich nicht, ob das eine Charakterschwäche ist oder ob das jetzt nur hervortritt, weil er eben weiß, was er angestellt hat und dass das halt nicht cool war.
Aber die Frage ist, ist das dann ein gut geschriebener Charakter?
Ja, würde ich schon sagen. Der ist halt viel menschlicher als die Jedi dann später sind oder vielleicht generell sind. Also er wird dadurch, dass er so natürlich reagiert, ich meine, jeder würde wahrscheinlich ähnlich reagieren oder vielleicht noch viel schlimmer. Also ich finde, dafür hat er sich eh noch ziemlich im Griff. Er macht halt nur Dinge, die ein Jedi nicht unbedingt tun würde. Er fängt dann an, eben nicht mehr nur zu verteidigen, sondern auch die Aggression zu nutzen und greift an, zum Beispiel. Ja, und das ist ja ganz straight Sith-Logik eigentlich. Ja. So, also in ihm übernimmt dann kurz die dunkle Seite. Ja. Und ja, er macht halt viele Sachen, die einfach kodextechnisch nicht so ganz konform sind, würde ich sagen. Und das macht ihn für mich menschlicher, glaubwürdiger. Ja. Hm.
Es ist vor allem ein echt krasser Kontrast im Vergleich zu Anfang der Serie. Also wenn ich mich noch richtig zurückerinnere, haben wir auch gerade in unserer ersten Besprechung ihn da sehr gelobt. Wir waren alle drei große Fans von ihm, haben gemeint, er ist quasi so der High Republic Qui-Gon und so der Ideal-Jedi und so, wie man sich den idealen Meister irgendwie vorstellt. Und je länger die Story ging, desto mehr bröckelt irgendwo die Fassade, und er ist halt auch wieder ein gutes Beispiel, also auch wenn man so aufs echte Leben irgendwie überträgt, was halt einfach passiert, wenn man seine Probleme irgendwie in sich reinfrisst, wenn man unehrlich ist, wenn man mit Verschwiegenheit vor anderen und einfach ja das Ganze nie wirklich verarbeitet und da diese Traumata noch in sich trägt, und wenn dann halt dementsprechend, also es werden den wenigsten Leuten in echt solche krassen Dinge passieren, aber wenn da dann innerhalb von ein paar Tagen gefühlt alle Bezugspersonen, alte Freunde, seine Padawan-Schülerin, andere Personen, die er wahrscheinlich schon lange kennt und schätzt, da alle quasi ihr Leben lassen müssen, plus dann im Verlauf der weiteren Folge auch noch sein eigenes großes Geheimnis quasi aufgedeckt wird und er dann sogar noch Osha verliert, dann ist es schon krass, was der innerhalb von ein paar Folgen für einen ja Fall dahin gelegt hat, und schauspielerisch toll, geschrieben toll, und ich finde, er ist einfach nur eine sehr tragische Figur, und vor allem auch mit dem Vertuschen am Ende, dass dann quasi auch er nicht mal quasi eine Legacy kriegt, auch wieder sein ganzes Leben, was er wahrscheinlich als guter Jedi vollbracht hat, wird dann aufgrund dieser einen schlimmen Tat von damals und dem Unehrlichsein, wird ihm dann quasi ja nach dem Tod, wird er dann für alles verantwortlich gemacht und wird wahrscheinlich in den Ahnenbüchern der Jedi nicht als der große Meister dargestellt werden, sondern eher versucht werden, dass man ihn am besten aus der Geschichtsschreibung irgendwie außen vor lässt, und das ist dann schon echt traurig.
Ja, wobei, also wir wissen es ja besser, seine Geschichte, seine Legacy wird gestrichen zum Wohl des höheren Gutes, also zum Wohl der Jedi an sich. Ja, weil das ist ja etwas, das sollten wir jetzt gar nicht so weit vorspringen, aber das ist etwas, was auch in der achten Folge dann auch nochmal thematisiert wird. Können wir nochmal drauf zu sprechen kommen? Kommen wir ganz sicher nochmal drauf. Mhm. Lasst uns vielleicht noch einmal ganz kurz über Kimir sprechen und das Thema. Wir sehen in der Folge, wir haben vorhin von seinem nackten Oberkörper gesprochen, und wir sehen auch seinen Rücken. Und auf seinem Rücken hat er größere Narben. Und wenn man sich die Narben, ich glaube, jeder, der die Folge gesehen hat und hat sich natürlich erstmal Gedanken gemacht, was sind das denn für Narben? Und es war, glaube ich, relativ klar oder relativ schnell klar, dass das Peitschennarben sein müssen. Ja, also es ist zwar, glaube ich, auch nicht wirklich aktiv bestätigt worden, aber auch durch Vernestra, durch ihre Peitsche, die wir gesehen haben, was natürlich einfach auch wieder da zugespielt hat, wäre es ja irgendwie klar oder wäre es irgendwie eindeutig, dass hier Kimir offenbar, wir hatten es ja schon angesprochen, der Lehrling, der Schüler von Vernestra gewesen ist und warum auch immer, ne, fallen gelassen wurde. Er hat es ja auch selbst gar nicht erklärt. Er hat nur gesagt, dass eigentlich die Person, dem er am meisten vertraut hat, also seine Meister, seine Meisterin, die hat ihn fallen lassen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz schön hart ist. Und dann siehst du diese Narben am Ende des Tages und weißt, oh, da ist vielleicht noch mehr passiert. Und da hoffe ich natürlich auf eine Aufklärung in der zweiten Staffel oder vielleicht auch von mir aus in einem Roman zur Serie irgendwie. Also da müssen wir gar nicht zu viel in die Vergangenheit gehen. Mir würde das auch reichen, wenn wir es irgendwie zumindest als Comic oder als Buch irgendwie bekämen. Aber wie war das für euch auch gleich oder relativ eindeutig, dass das so eine, dass das Peitschenhiebe auf seinem Rücken waren? Oder wie habt ihr das gesehen, Tom?
Ja, schon auch. Ich find's halt krass. Also man hat ja jetzt die ganze Staffel über schon geahnt, dass Soul irgendwie Mist gebaut hat, und bei Vernestra war mir nicht ganz klar, ob sie es jetzt vertuschen will oder ob sie einfach nur regelkonform ist. Und die letzte Folge hat ja bewiesen, dass sie das auch vertuschen will. Also, dass sie ja sogar bereit ist, den Ruf von Saul und alles, für was er gestanden ist, quasi auszunutzen, um die Story für andere Leute glaubhaft zu machen. So. Und ja, das ist natürlich eine, ja, das ist natürlich schon ein starkes Stück und da passt das mit diesen Peitschenhieben vielleicht auch ganz gut. Ja, also lässt halt viel Raum für Spekulationen jetzt offen und ich hoffe, dass wir schon eine zweite Staffel kriegen und nicht mit einem Buch abgespeist werden oder einem Comic.
Ja, ja, aber halt eine zweite Staffel, die die Geschichte weitererzählt, aber diese vorhergehende Geschichte vielleicht über einen anderen Weg, weil...
Ja, aber ich weiß nicht, die Serie hat jetzt auch schon viel damit gearbeitet, mit Rückblicken und dieselben Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und das würde sehr, sehr gut passen, wenn man das mit Vernestra quasi auch nochmal so in der Art macht.
Das ist ja spannend.
Bin ich auch ganz deiner Meinung, Tom. Wird sich echt gut anbieten, wenn sie jetzt die Erzählstruktur beibehalten und wir quasi die Gegenwartshandlung da weiterführen, wo wir aktuell sind und gleichzeitig dann eben ein, zwei Rückblicke oder was auch immer bekommen, so wie in der Staffel auch. Dann würde das echt eine gute Story für hoffentlich weitere 8 Folgen. Und klar, das Wichtigste wäre mir auch, die Geschichte irgendwie aufgelöst zu bekommen. Aber schön wäre natürlich in Serienform, weil ich mag, finde jetzt gerade so als Beispiel die Geschichte von Kira zum Beispiel aus Solo, A Star Wars Story, die ja jetzt in Buch- und Comicform fortgesetzt wurde. Den Comic habe ich gelesen, fand ich wirklich großartig, aber hat immer so einen leichten Beigeschmack. Ich denke, oh, wie schön wäre das vielleicht als Film oder eine Disney Plus Serie oder was auch immer gewesen. Und deshalb finde ich das schon schön, wenn hier es auch weitergeht. Und zum Reveal habe ich ja vorhin schon angesprochen. Also in der Folge wurde es stark angedeutet. Nach der letzten Folge war das für mich klar. Die waren wohl Meister und Schüler und standen da in einer engen Beziehung zueinander. Und ja, dann irgendwann halt eben nicht mehr.
Irgendwann dann nicht mehr. So viel zur 6. Episode. Oder habt ihr noch was, was noch nicht ausgesprochen wurde?
Nö, für mich passt es soweit.
Okay, dann schauen wir mal in die Vergangenheit und zwar mit Episode 7, Entscheidungen oder Choice im Englisch. In der 7. Episode vertieft sich die Handlung in der Vergangenheit und die Beweggründe der Charaktere werden hier nochmal etwas mehr fokussiert. Das heißt, wir kriegen Enthüllungen zu May und Osha und die Episode beginnt mit diesem Rückblick, den wir schon in Episode 3 hatten, nur diesmal aus der Perspektive der Jedi. Also Saul, Indara, Kanaka und Torbin, die sind auf dem Planeten Prandok. Dieser wurde ursprünglich als karg angesehen und es stellt sich aber heraus, dass auf Prandok oder dass Prandok sehr lebendig geworden ist, offenbar dank einer Machtvergenz, ja, die hier gesucht wird an dieser Stelle. Und diese Vergenz, die spielt auch eine zentrale Rolle in dieser Episode, werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Die Jedi, oder in dem Fall Saul primär, der beobachtet ein Ritual, das die Zwillinge May und Osha unter der Leitung ihrer Mutter und der Mutter Anisea quasi ja etwas in seinen Augen in Gefahr bringt. Er sorgt sich um die Sicherheit der Mädchen, was zu einer Konfrontation zwischen den Jedi und diesen Hexenzirkel führt. Der Konflikt, der zeigt die immense Macht der Zwillinge, die einen außergewöhnlich hohen Midichlorianer-Wert haben oder einen M-Wert, so wird es ja bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sie nicht nur Zwillinge sind, sondern im Wesentlichen ein Wesen sind, das in zwei gespalten wurde. Die Spannungen unter den Jedi sind in der gesamten Episode spürbar. Torbin, der Heimweh hat und nach Coruscant zurückkehren will, wird inzwischenzeitlich dann auch von der Mutter Anisea manipuliert, was weitere Komplikationen verursacht. Sauls Besessenheit, Osha zu retten, weil er glaubt, sie sei in Gefahr, steht im Widerspruch zu Indaras vorsichtiger Herangehensweise. Und das alles gipfelt in einer dramatischen Rettung, bei dem Saul die Mutter Anisea sehr tötet und es dann zu einem Kampf gegen den manipulierten Kelnacker und Sol und Torbin kommt. Sol, der muss am Ende auch noch die Entscheidung treffen, welches der beiden Kinder er rettet. Ja, und am Ende des Tages ist es so, dass diese Episode mehr oder minder die fehlerhafte Natur dieser Jedi-Mission so ein bisschen beleuchtet und auch die internen Konflikte angeht. Ja, das eine kurze Zusammenfassung zur 7. Episode. Was sind hier eure Gedanken? Oder vielleicht, wenn ich darf, mache ich einfach mal den Anfang zu meinen Gedanken. Oder
du mit willst meinen nur Gedanken. Die Eins sein.
Ich möchte immer. Jetzt mal die Eins sein. Ich möchte auch mal die Eins sein. Also ich war jetzt nicht groß überrascht, dass wir jetzt wieder eine Rückblicksepisode haben, weil es relativ klar war, auch anhand der Schauspieler, die gelistet waren, des Casts und auch des Dreh- oder des Regisseurs, war es klar, das muss jetzt hier irgendwie was Gleiches spielen oder auch wieder in der Vergangenheit spielen. Fand ich sehr stark, dass wir halt dieses Spiegelbild bekommen haben, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Mir hat es halt sehr viel, es hat mir sehr viel mehr gebracht zu erfahren, warum ist denn da so viel schiefgelaufen? Was ist denn da schiefgelaufen? Also, dass wir hier einen Soul haben, der am Ende des Tages sagt, naja, ich will so viel mehr auch noch. Also, Torbin, der will eigentlich richtig Action-Missionen haben und nach Hause. Soul will eigentlich auch mehr haben. Der ist halt irgendwie, der möchte irgendwie, glaube ich, mehr sein als nur dieser Jedi-Ritter, der hier noch ist. Der möchte, glaube ich, hier auch schnell aufsteigen und versucht dann halt irgendwie was ganz Besonderes für sich zu empfinden oder zu finden. Ich finde, diese Episode hat sehr viel Klarheit gebracht. Also ich glaube, wir haben am Ende der Folge auch miteinander geschrieben und es war auch so ein bisschen so viele Fragen, die in der 3. Episode offen geblieben sind, sind hier unglaublich gut beantwortet worden. Natürlich auch weiterhin gibt es ein paar Fragen, die noch gestellt wurden oder die noch nicht wirklich geklärt worden sind für mich. Aber ich mochte auch sehr diese Art, wie die Hexen auch untereinander agieren. Auch wie Mutter Anisea reagiert. Was eigentlich mit May passiert ist, als sie da dieses Feuer vermeintlich gelegt hat. Also da sind sehr viele sehr gute Szenen gewesen, die mir also diese Folge sehr positiv im Hinterkopf haben stehen lassen. Dann gebe ich mal an Daniel weiter. Wie waren denn dein Gedanke oder wie sind denn deine Gedanken?
Kann mich da großteils echt nur anschließen. Fand, das waren super beleuchtende Ereignisse aus einer anderen Perspektive. Und am besten hat mir gefallen, weil ich das echt am wenigsten erwartet habe. Und das ist eher echt ein Kompliment, dass Indara eigentlich die war, die am meisten, ich sag mal, Jedi-like gehandelt hat, die versucht hat, einen kühlen Kopf zu bewahren und immer irgendwie versucht hat, die Situation zu schlichten und irgendwie die richtigen Worte zu finden. Und wir haben halt einfach in der ersten Rückblicksfolge das aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und quasi nur immer ihre Außendarstellung, wie sie sich dann eben als Anführerin dieser kleinen Mission da vor die anderen stellt und immer das erste Wort ergreift und teilweise auch Dinge sagt, die vielleicht gar nicht so ihre persönliche Überzeugung sind, aber die halt eben jetzt im Sinne der Gruppe, zumindest so wie sie eben versucht, die Situation da hinzubiegen und ein Eskalieren zu verhindern. Und dann, du hast es angesprochen, dass halt Torbin irgendwie einfach nur großes Heimweh hat und dass das dann so in so einer Tragödie endet, ist auch krass. Und Saul, der einfach nur unbedingt einen Schüler will oder eine Schülerin möchte und das quasi schon als so seine Berufung ansieht. Und wir wissen ja jetzt nicht, ob er da wirklich irgendwie so eine Art ob er diese Vergenz oder was auch immer das dann ist, gespürt hat und oder ob er einfach nur von diesem Ganzen geblendet hat und eben zu sehr an das Schicksal geglaubt hat und die Fügung der Macht. Und vielleicht manchmal sind es auch einfach Zufälle und manchmal ist es nicht der Weg der Macht, der ihn dahin geleitet hat, weil die Macht wollte mit Sicherheit nicht, dass da so viele Leute an diesem Abend oder in dieser Nacht ihr Leben lassen, nur damit dann er im Endeffekt mit einer Schülerin zurück nach Coruscant kehrt. Und ich muss sagen, ich habe da viel größeren, viel düstereren Komplott irgendwie erwartet nach dem ersten Drittel der Serie und war aber irgendwie positiv überrascht, dass es dann doch irgendwie alles nur ja eine Verkettung ganz vieler unglücklicher Ereignisse und vieler Missverständnisse war, die dann zu alledem geführt hat. Und auch, wir hatten es drüber, dieser große Brand. Im Endeffekt war es einfach nur ganz klassisch Kabelbrand. Das gibt's auch in unserer Welt. Und darauf sind wir, glaube ich, alle nicht so gekommen. Und ja, die sollten sich definitiv mal überlegen, in Zukunft, wenn sie solche Tempel bauen, ob sie da bessere Brandschutzvorkehrungen treffen, vielleicht eine bessere Isolation da nehmen, weil ja, da ging es schon ordentlich ab.
Aber es ist ja eine stillgelegte Mine, oder? Es kann, die haben das nicht gebaut da, die Hexen.
Nee, das ist eine stillgelegte Mine, genau. Ja. Das ist eine Mine, die einfach übernommen haben. Also zumindest wird es als Mine bezeichnet in der Serie. Ja,
ja, da sieht man, wie viel Wert da auf Arbeitssicherheit gelegt wurde.
Ja. Für die Arbeitsschutzarbeit. Irgendwo im Outer Rim. Was soll das?
Tom, wie sind denn deine Gedanken?
Ja, also zunächst mal finde ich das Storytelling wieder großartig, weil du hast es schon beschrieben. Wir haben jetzt wieder so eine Rückblicksfolge und die Serie nimmt sich immer Zeit, Sachen aufzubauen. Haben wir jetzt in der siebten Folge gehabt. Und ja, jetzt geht's halt steil aufs große Finale zu. Und ja, diese Tragödie, wie du es genannt hast, Daniel, entfaltet sich jetzt vollends und einfach großartig, wie das erzählt ist. Also, und da macht es jetzt halt alles Sinn. Deswegen habe ich die Kritik vorab an der Serie auch nicht so wirklich verstanden, weil ich mir oft gedacht habe, jetzt schaut doch erstmal zu Ende, bevor ihr alle schreit, das ist unlogisch und dieses und jenes, weil wir haben für viele dieser Probleme richtig gute Erklärungen bekommen. Da gibt's Episodenfilme, die nicht so schlüssig ineinander greifen. Aber hey, okay. Naja, ich fand's auf jeden Fall super. Indara hat hier halt richtige Größe gezeigt, finde ich. Also es ist die einzige, die wirklich mit Köpfchen an die Sache rangeht und trotzdem dem Kodex zu folgen. Und es ist halt blöd, wenn man so einen pubertierenden Jedi-Padawan dabei hat und jemand, der sehr emotionsanfällig ist, wie Sol. Da ist mir aber auch aufgefallen, Kel Naka bleibt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er keinen Charakter hat, aber er hat so ein bisschen. Also Chewbacca zum Beispiel hat mehr Persönlichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Kel Naka ist hier einfach nur ein bisschen der Sidekick. Und natürlich haben wir diesen mega coolen Moment, wo wir endlich mal einen Wookiee-Jedi haben in voller Größe, der dann ja auch eben so kämpft und eher so einen Kampfstil hat wie Balin vielleicht. Und wo man richtig die Wucht hinter jedem Schlag spürt und ja, wir erfahren da halt auch viel über sowas, aber na, da bleibt er ein bisschen blass vielleicht.
Wobei man auch zugeben muss, Kel Naka kriegt ja gesamt gesehen irgendwie nur so 2 Folgen, in denen er nicht mehr wirklich Hauptrolle ist und dann ist natürlich auch schwer, ihm da irgendwie sehr viel Tiefe zu geben. Und Torbin hat Gefühl mehr Tiefe bekommen, das ist richtig. Vielleicht aber auch einfach dessen, weil sein Tod ein anderer war. Das war ja ein Onscreen-Tod, während Kel Naka ja einen Offscreen-Tod hatte. Vielleicht hätte man da ein bisschen was mehr machen können, da hast du recht. Ja, also
Das ist Kritik auf ganz hohem Niveau. Das ist auch eigentlich überhaupt keine Kritik. Das ist mir jetzt nur so aufgefallen, dass er von allen Charakteren halt am wenigsten ausdefiniert wurde, sage ich jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz, also wie er da auftaucht und mit all seiner Präsenz, die ein Wookiee nun mal hat und dann halt ein Jedi-Wookiee, was wir uns ja schon lange gewünscht haben. Ich meine, wir haben Ganji, klar, aber Ganji ist halt noch klein und niedlich und animiert. Ja, also das war schon eine super Sache und ich fand's halt schon auch ziemlich heftig, dass Indara, als sie ihn dann wiederholt, also er wird ja von den Hexen beeinflusst und quasi so Mind-Control-mäßig beeinflusst und ich glaube, Indara weiß ganz genau, was sie da macht und killt ja damit den kompletten Hexenzirkel eigentlich. Und das ist ja auch eine Szene, die wir jetzt wieder aus einer ganz anderen Perspektive sehen, weil das haben wir jetzt schon mehrfach, haben wir diesen Schrei gehört, diese Erschütterung der Macht der Hexen, und jetzt wissen wir halt, was passiert. Und sie ist da halt echt zum Äußersten bereit, um vielleicht noch Schlimmeres zu verhindern oder Torben und Saul und so zu beschützen. Weiß ich jetzt nicht, aber würde ich mal so interpretieren.
Ja.
Und es sind wirklich sehr, sehr starke Momente, intensive Bilder, ziemlich explizit, finde ich. Also ja, fand ich super.
Kann ich davon ausgehen, dass dieser Kampf dann auch dein Lieblingsmoment war in der Folge?
Also ich finde fast, als Indara ihn zurückholt und damit quasi diesen, ich stelle mir das so vor, dass sie mit der Macht so eine Machtüberlastung in den Hirnen der Hexen bewirkt oder sowas. Also irgendwie, keine Ahnung, was da genau passiert. Das wird ja auch nicht erklärt. Aber das fand ich fast noch krasser. Also eine Jedi so weit zu treiben, um sowas zu tun, da gehört, glaube ich, schon was dazu. Und gerade, weil sie halt die integre Indara ist, die ja wirklich, sie sagt ja vorher auch noch, nein, der Rat hat so und so entschieden und wir halten uns dran, und dann passiert das halt alles. Und sie, greift dann zu solchen Mitteln. Ja, das ist schon heftig. Also das würde ich sagen, ist eigentlich mein Lieblingsmoment. Wobei ich sagen muss, der Kampf ist natürlich wieder mega stark. Also das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Serie. Das ist ja Martial Arts auf Top-Niveau. Super cool.
Ich kann dir da in allem eigentlich nur zustimmen, auch mit dem, dass ich gerne viel mehr von Kelnaka gesehen habe. Das Einzige, wo ich jetzt nicht mitgehe direkt, aber das ist ja auch reine Interpretationssache, ob sie wirklich gewusst hat eben, dass sie die Hexen da tötet, aber das ist jetzt auch für die Diskussion, jetzt, was ich jetzt sagen will, irrelevant. Was ich aber cool fand, war, mir hat das ein bisschen so beantwortet, auch wenn das jetzt nie mehr genau erklärt wird oder was auch immer, das brauche ich auch gar nicht, aber für meinen Kopfkanon, dass durch diese unsaubere Trennung von diese ganze Hexen, die sich zusammengetan haben, und dann Kelnaka, der ja auch scheinbar als Wookiee-Jedi richtig mächtig ist, da reicht nicht wie beim kleinen Azubi-Torben, dass eine da ihn beeinflusst, sondern da muss der ganze Hexenzirkel zusammenarbeiten. Und dann bleibt da, so habe ich es interpretiert, durch diese unsaubere Trennung von Indara, bleibt da irgendein Schaden einfach in Kelnaka zurück. Und das ist dann auch die Erklärung für das, warum er da wahrscheinlich so abgeranzt da im Wald irgendwo gelebt hat, warum er diese Symbole von dem Hexenzirkel, die auch May auf der Stirn hat und viele anderen der Hexen, dass er die da an die Wand malt und einfach komplett irgendwie einfach geistig nicht mehr auf der Höhe ist, weil wahrscheinlich einfach sein Gehirn das nicht wirklich verkraften konnte, was da mit ihm passiert ist. Und das fand ich eine großartige Szene. Du hast schon gesagt, toll gespielt, vor allem von Carrie Ann Moss, die Indara spielt. Ich bin ja eh seit Matrix schon sehr, sehr großer Fan von ihr, und ich finde die einfach toll, die Schauspielerin. Und ich fand sogar, dass es, ob es jetzt bewusst oder unbewusst war, lasse ich mal dahingestellt, aber ein schöner Callback für mich zu Matrix, weil es ist ja ähnlich wie bei Matrix, wenn sie sich da über die alten Telefonanlagen dann einklinken, und da gibt's so Szenen dann zum Beispiel, wie wenn quasi die Verbindung mit den Körpern in der realen Welt, die da mit dem Stecker in der Matrix drin sind, und da gibt's dann so eine Szene zum Beispiel, wie dann diverse Figuren quasi unplugged werden und wie in der Matrix einfach ihre Körper dann quasi zusammensacken wie so eine leere Hülle, und genauso war es da eben auch mit diesen Hexen, und einfach eine tolle Szene, und der ganze Kampf an sich, also wie gesagt, wir haben einen Wookiee-Jedi in Live-Action gesehen, und ich habe ihn gerade den Torben als schwachen Azubi-Torben, Torbin, nicht Torben, sorry, krasse Moves, wie der da sich verteidigt mit seinem Lichtschwertspin. Es gibt da auch bei YouTube diverse Behind-the-Scenes-Dinger schon, wo man sieht, wie die alle da über Monate hinweg trainiert haben. Und ich finde, das hat sich wirklich in den Kampfszenen ausgezahlt. Das ist toll choreografiert und wirklich Star Wars Action at its best. Und ich finde allein dafür, selbst wenn man mit der Story, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, aber selbst wenn man da nicht mit allem mitgeht, finde ich, dann kann man doch als Star Wars Fan einfach mal anerkennen, weil viele dann sagen, oh, die Serie, alles nur Schund und was auch immer, aber allein diese Action-Szenen, sowas haben wir schon lange in der Qualität, finde ich, nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen. Das war echt toll.
Das stimmt.
Ja, und was für eine coole Interpretation das von dir jetzt ist, ja, dass er da irgendwie, keine Ahnung, dass es eine Belastungsstörung sein oder einfach irgendeine Schädigung im Gehirn oder was auch immer. Also auf das bin ich zum Beispiel gar nicht gekommen und das ist halt wieder ein Beweis, wie viel da eigentlich drin steckt, ja, wie, also wenn man mal die positiven Seiten beleuchtet, was da alles, was die Serie einem alles bietet, mal abseits von der guten Machart und den Choreografien und der Optik von der Serie, die ja, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben ist, aber was da alles an Story dahinter steckt und gerade für jemand, der das Expanded Universe kennt, was da alles aufgegriffen wurde, wir kommen ja später noch auf den großen Knall in der 8. Folge, also der Hammer, verstehe da echt die Kritik oft nicht.
Weil du gerade Optik ansprichst, da muss ich tatsächlich, das ist jetzt eine echt doofe Stelle, dass ich jetzt genau da das sage, aber einer der Punkte, die mir wirklich, also ich habe die Folge zweimal geguckt, nicht gefallen hat, war die Art, wie sich diese Speederbikes bewegt haben. Das ist jetzt auch für mich kein Weltuntergang und ich setze mich jetzt nicht ran, mache ein anonymes Ex-Konto und beleidige alle Leute und sage, das ist scheiße deswegen, aber aus irgendeinem Grund hat mir nicht gefallen, wie diese Speederbikes sich bewegt haben. Ich fand, das war wirklich die einzigen zwei, drei Stellen in der ganzen Serie, wo ich sonst eine wirklich tolle Optik hatte, die mir wirklich unglaublich gut gefällt. Aber das waren so zwei, drei Dinge. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum, aber irgendwie fand ich, das hat man schon besser in Star Wars gesehen, wenn ich da zum Beispiel an die Speederbike-Szenen von The Mandalorian oder so denke. Aber das ist dann bei mir jetzt auch Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau und ist mir jetzt gerade eben nur eingefallen, weil du es gerade eben die Optik angesprochen hast. Sonst hätte ich das vielleicht gar nicht erwähnt.
Ich glaube, das war so ein bisschen uncanny, weil sie haben sich ja da, zumindest in der Machart, habe ich den Eindruck gehabt, versucht so ein bisschen an die Speederbike-Action auf Endor aus Episode 6 so ein bisschen zu orientieren. Und da ist es ähnlich. Also da ist so dieses, da hast du es halt, du hast das Problem, die Machart funktioniert halt mit dieser Art dieser Aufnahme, nicht dieser Speederbike-Aufnahme. Das ist richtig, wobei mir das nicht im Kopf geblieben ist. Jetzt, wo du es sagst, ja, klar, so erinnere ich mich da auch dran, aber das war sowas, das habe ich gesehen, habe ich mal gegrinst, habe gesagt, ja, okay, da hätten sie vielleicht ein paar Euros mehr rein oder ein paar Dollar mehr reinbuttern können, vielleicht wäre es besser gewesen, aber am Ende des Tages fand ich es gar nicht tragisch. Also bin ich bei dir,
nee, das ist halt so. Um Gottes Willen, also.
Wenn man Kritik äußern möchte, dann ist das vielleicht ein Punkt, den man
da kritisiert. Das ist jetzt nur mal um's zu erwähnen, dass niemand uns nachstellen kann, dass wir ja nur alles über den grünen Klee loben. Also es gibt da doch schon den einen oder anderen kleineren Kritikpunkt. Aber ich finde eben die starken Szenen, die wir alle jetzt schon genannt haben, überwiegen da für mich einfach mehr. Und wenn ich einen geilen Kampf zwischen einem Jedi und einem Wookiee-Jedi und Machthexen und was auch immer mit geilen Effekten, wie sie sich da in Rauch oder in Nebel oder was auch immer auflösen. Das sah alles so cool aus. Was interessiert mich denn da, ob mal ein Speederbike nicht perfekt aussieht, geschenkt? Also.
Aber jetzt hast du gerade was, das wollte ich nämlich auch ansprechen, das Thema mit diesem in Rauch auflösen. Wir sehen ja die Szene, in der Mutter Anisea mit Sol in der Diskussion ist und es kommt quasi zu einer, noch nicht direkt zum Kampf, aber zumindest zu einer aggressiven Art der Verhandlung. Torbin zieht sein Schwert, die andere Mutter Corin hat ihren Kampfstab erhoben. Und Anisea versucht sich aufzulösen, während sie May am anderen Ende sieht oder am anderen Ende des Bildes, sage ich das einfach mal. Und sowohl May als auch sie lösen sich so ein bisschen auf. Dann kommt dieser Schwertstoß von Saul, der sich offenbar nicht ganz zu helfen weiß und er sticht halt einfach zu. Und Anisea kriegt wieder feste Materie, sagt dann, ich wollte sie dir mitgeben und dann stirbt sie. Aber was war das? Das hat ja Corin später dann auch nochmal gemacht, sich in eine schwarze Wolke aufzulösen. Hat euch das irgendwas gesagt? Also wir kennen das ja von den Hexen von Dathomir, dass die sich so in dieses Grüne, ist das einfach nur eine andere Art der Hexenmagie? Können wir das da irgendwie so abschließen, sagen, ja, das müsste das sein oder Tom, hast du da noch eine Idee? Hast du da was aus den Büchern eventuell noch im Hinterkopf?
Nee, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das irgendwo her entlehnt ist, aber mir ist nichts eingefallen. Ich habe mich sehr bestätigt gefühlt in den Gedanken, die ich vorher hatte, dass diese Sabrak ja schon ein bisschen anders drauf ist als Anisea und auch deutlich aggressiver unterwegs ist und dass da vielleicht noch was kommt. Aber was es mit dem Rauch auf sich hat oder mit diesem Nebel, ob das jetzt Vampire sind oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, es hat ja schon ein bisschen was von Dracula. Ja, also sie haben sich jetzt nicht in Fledermäuse verwandelt oder so, aber ja.
So. Wäre vielleicht noch gekommen.
Ja, wer weiß.
In Minox. Wer Minox?
Aber wir kennen ja dieses Auflösen, das hat ja auch die Mutter Talsin hat das ja auch gemacht in der Clone Wars Serie, halt in diesem grünen Rauch. Deshalb, ich glaube, das sind halt einfach unterschiedliche Arten von Hexen, die Macht unterschiedlich quasi nutzen für sich und deshalb ist das einfach eine andere bildliche Darstellung. Also es muss ja auch nicht alles immer gleich aussehen. Nur weil es Hexen sind, müssen sie ja nicht auch gleich irgendwie verpuffen. Ja, also.
Ja, so würde ich das auch interpretieren. Vielleicht auch ähnlich dann eben. Vielleicht hätte Saul in dem Fall nicht direkt zugestochen, hätten sie sich, ich weiß gar nicht, was hatten die vor, wollte sie sich einfach wegteleportieren. Also das war so mein Eindruck. Ich musste da, warum auch immer, wahrscheinlich, weil es einfach noch frischer im Kopf war, an Jedi Survivor denken, die Szene mit Marin, als man sich da mit ihren Fähigkeiten da durch wo man quasi diese Teleportation mal aus der Point of View betrachtet und das ist einfach nur ein Ultra-High-Speed-Reisen durch irgendein Portal, ja, quasi ist. Deshalb war das so, ja, auf jeden Fall, das ist geil. Aber da musste ich so dran denken, das war mein erster Gedanke, aber ich hoffe, dass da vielleicht noch mehr kommt. Also, um jetzt mal auch wieder einen kleinen Vorgriff zu nehmen, wir sehen ja auch, dass scheinbar in OSHA die ein oder andere Fähigkeit aus dem Hexenzirkel dann später wieder erwacht. Und ich könnte mir jetzt schon gut vorstellen, dass wenn sie da weiter trainiert, dass da vielleicht weitere Dinge kommen und dass wir durch sie oder eben auch Mutter Coral, die ja, also da bin ich mir ganz sicher, dass die nicht tot ist, wenn sie noch eine zweite Staffel machen, weil das ist ganz ähnlich einfach die Star Wars Weisheit, wenn du keine Leiche siehst, dann gibt's auch keinen Toten und selbst dann kann man immer noch was drehen. Aller Darth Maul oder so, aber da bin ich mir sicher, dass sie ihren Tod definitiv gezeigt hätten, wenn sie nicht irgendwie vielleicht noch einen Plan hätten, was mit ihr da noch im Hintergrund passiert.
Ja, ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, also weil wir, das ist ja etwas, das um quasi zu, was, welche Fragen hat die Serie offen gelassen? Das ist halt wirklich diese Frage. Was hat sie damit bewirken wollen mit diesen Verflüchtigen? Wollte sie einfach nur mit May fliehen? Also keine Ahnung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht versucht hat, irgendwie quasi, also es war ja nicht May, es war ja nicht OSHA, dass sie wirklich versucht hat, mit ihr dann quasi zum Schiff der Jedi zu kommen. Aber eigentlich musste ihr bewusst gewesen sein, dass das in dem Fall nicht OSHA ist, den ja Saul gerne, die ja Saul gerne mitgenommen hätte, sondern dass das klar May ist. Ich meine.
Aber ja, ich glaube auch tatsächlich, also meine Interpretation war jetzt auch, dass Saul so geblendet war von seinem "Ich möchte eine Schülerin haben". Ich glaube, dass der teilweise nicht mal ganz sicher wusste, so viel zum Thema auch seine Berufung und dass er den Wille der Macht spürt. Ich glaube, auch er hat dann ein paar Mal, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nicht ganz gecheckt, welche der beiden jetzt da denn vor ihm steht. Und das zeigt ja für mich dann noch mal mehr, wie fehlgeleitet in seinem guten Ideal, was er eigentlich quasi hat, er da war, wenn er nicht mal erkennt, dass da nicht seine potenzielle Wunschschülerin vor ihm steht.
Ja, also Saul ist halt einfach auch ein Charakter, der hat halt auch seine Abgründe, definitiv.
Ja.
Ja. Die Hexen an sich, ja, interessant. Ich bin gespannt, ob sich da wirklich noch was tut, ob wir die Mutter Coral nochmal sehen werden, in irgendeiner Coral oder Coral, glaube ich. Der Kampf, wir haben ja jetzt Kanaka gegen Torbin und Saul jetzt auch schon sehr weitläufig auch besprochen. Natürlich ein hartes Stück Arbeit, da diesen Jedi Wookie da irgendwie aus dem Rennen zu kriegen. Großartig gemacht. Auch bin ich auch ganz oft bei euch gewesen bei euren Ausführungen. ich muss sagen, Daniel, was du gesagt hast, da möchte ich dich nochmal bestätigen, auch dass wir hier einen Wookie haben, der am Ende des Tages wirklich vielleicht eine geistige Vernebelung hat und sich deshalb irgendwo zurückgezogen hat, was ja auch sinnvoll wäre. Wer weiß, ob da vielleicht sogar noch irgendwelche dieser Mütter in ihm existent sind und ihm dann, warum malt er denn diese Kreise auf? Vielleicht hat er versucht, quasi Hexenmagie zu wirken. Ja, das könnte ja auch sein, dass da quasi irgendjemand in seinem Inneren versucht hat, ihn da so zu manipulieren hin. Aber ich fand das halt natürlich schon krass, dass Torbin so von Mutter Anisea so alleine so, ha, du bist jetzt quasi in meinem Bann, und hat mich so ein bisschen an die Schlange K erinnert aus dem Dschungelbuch, glaube
ich. Oh Gott, vor der hatte ich als Kind so Angst immer.
Und jetzt haben wir da diesen Wookie, der halt irgendwie mehr als eine Hexe braucht. Das fand ich natürlich also wirklich, wirklich gut. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Wer ist denn jetzt eigentlich am Ende schuld, dass da so viel passiert ist? Ist es Torbin, der Heimweh hatte und seine Möglichkeit gesehen hat, abzuhauen? Ist es am Ende vielleicht, sind es die Hexen, die sich quergestellt haben? Ist es Indara, die nicht hartnäckig genug gewesen war? Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee, wer es denn gewesen sein könnte, dass wir hier so viel Tote zu verschreiben haben?
Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Verkettung vieler unglücklicher Ereignisse. Aber ich bin der Meinung, wenn Saul so ein guter Jedi wäre, wie wir von ihm dachten und wie er vielleicht auch selbst von sich denkt, dann hätte er in dem Moment, wenn er Torbin einholt, da vor den Toren dieser Festung, ihn zur Seite nehmen müssen und sagen, Padawan, wir gehen zurück, wir besprechen das in Ruhe, weil das ist ja schon so das Kernding der Jedi, dass man erstmal seine Gedanken sammeln lässt, vielleicht drüber meditiert und dann eine gute Lösung. Und ich glaube schon, dass er da sehr eigennützig gehandelt hat und gedacht hat, so jetzt ergreife ich die Chance und dann bekomme ich endlich meine Schülerin. Und deshalb ist für mich irgendwie schon Saul hier der Hauptschuldige oder zumindest derjenige, der in seiner Position als erfahrener Jedi in dem Punkt hätte einfach sagen müssen, okay, bis hierher und nicht weiter, und dann wäre das Ganze auf jeden Fall abgewendet worden.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich glaube, Torbin als Padawan kann man jetzt nicht unbedingt haftbar machen.
ist noch zu jung, weil nur vermindert schuldfähig.
Genau, Azubis sind halt Azubis. Und Saul war ja da schon ausgebildeter Ritter eigentlich und hat
Ritter. Sorry, ich habe Meister gesagt.
Er war noch Ritter, genau, ja. Genau.
Ja, aber Indara ist, glaube ich, schon Meisterin, oder?
Ja, und Indara, genau, und er, also es scheint ja auch, dass Indara seine Meisterin gewesen ist, so für diesen, mit diesem Vertrauensverhältnis, was beide Charaktere da irgendwie haben, also Indara und Saul.
Ja, weiß nicht. Und sie sagt ja auch irgendwo an irgendeiner Stelle mal, ja, das ist der Grund, warum du keine Schülerin hast und so. Also es scheint ja schon irgendwelche Vorfälle gegeben zu haben, oder ein gewisser Charakter scheint sich bei Saul schon durchzusetzen, und er macht halt was dem Jedi eigentlich nicht tun sollte, nämlich er gibt halt seinen Emotionen nach in jeder Beziehung, ja, egal ob er dann aggressiv wird und angreift später oder ob er sich halt jetzt aus Verantwortungsbewusstsein oder weil er sich zu Osha irgendwie hingezogen fühlt oder ob er da jetzt irgendeine Schülerin rein interpretiert, also er gibt ja da immer seinen Emotionen nach. Und das sollte er an der Stelle ja nicht tun. Und er wird auch ermahnt, das nicht zu tun und so weiter. Und ja, ich sehe da eigentlich die größte Schuld, wenn man denn davon sprechen möchte, auch wenn er gute Absichten hat.
Ja, also klar, also ich glaube, dass das alles überhaupt so weit gekommen ist am Ende Torbins Schuld gewesen, also dass es überhaupt diesen Anfang genommen hat, indem er dann sagt, oh ja, dann müssen wir schnell dahin, weil dann können wir von diesem Planeten weg. Also dieses, ich muss auch sagen, ich finde diese Thematik mit dem Heimweh gar nicht so schlimm. Das ist ja das, was ja auch viele so ein bisschen auch als negativ irgendwie ausgelegt haben. Wie kann denn so jemand so Heimweh haben? Ich glaube, wenn man 7 Wochen irgendwo weg ist von dem, was man kennt und irgendwie nur mit drei älteren Personen unterwegs ist, ich glaube, da hast du halt irgendwann auch einfach keine Lust mehr und willst lieber in den Tempel zurück oder sonstiges. Also da habe ich schon Verständnis für. Und ich glaube, das Heimweh, das hat es auch, das hat quasi den ersten Schritt gemacht. Aber Daniel, da bin ich auch bei dir. Soul hätte als erfahrener oder als der erfahrenere von beiden hätte sich auf den Kodex berufen müssen, hätte hier quasi Ruhe bewahren müssen. Aber dieser Wille, dieses, ich will jetzt eine Schülerin haben, ich will eine von beiden jetzt haben oder zumindest Osha, weil die es sich ja eh für uns irgendwie ausgesprochen hat, ja, das hat ihn dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das hat ihn dann so ein bisschen blind werden lassen, glaube ich. Und das ist ja etwas, lass dich nicht von deinen Emotionen lenken. Ja, das ist ja das, was der Kodex dann am Ende des Tages auch sagt. Und hier sehen wir, was passiert ist. Aber ich muss sagen, es war halt auch wieder so ein ganz, ganz klassischer Anakin Skywalker Move, den Torbin gebracht hat. Der hat halt einfach reagiert. Der hat das ja. Genau, es ist also
habe ich mir auch gedacht in dem Moment.
Wäre wie, also ich meine, auf Geonosis in Episode 2, als Padme aus dem Lati-Gunboard gefallen wäre, wäre er hinterhergesprungen, hätte er nicht Obi-Wan an seiner Seite gehabt, der gesagt hat, hier, was möchte sie denn? Ja, und das fand ich schon, da hast du halt gemerkt, diese Jedi, die sind in ihrer Ausbildung einfach noch nicht auf dem Level wie eine Indara, die als Meisterin schon ist. Und deshalb gibt es halt nun mal diese Ränge wohl. Ja, also wenn du halt Ritter bist, kannst du schon sehr gut sein, aber auch fehlerhaft, wie Soul zeigt. Aber als Padawan bist du halt vielleicht eher noch leichter beeinflussbar. Und auch dieses, was in das Mutter Anisea in seinen Gedanken war und ihm ja auch zu diesen Keim auch gesetzt hat oder diesen Samen gepflanzt hat, so ist richtig. Dieses, du willst nach Hause. Und das ist das, was in seinem Kopf halt irgendwie drin geblieben ist. Und das finde ich schon nachvollziehbar, dass er dann den Weg geht und denkt, jetzt habe ich eine Chance, lasst uns los.
Was ich mich noch gefragt habe, da gibt es ja sehr viele Jedi in der Hohen Republik und scheinbar, oder ich hatte den Eindruck, auch bei Yord oder so, dass man da einfach jeden ausbildet, der halt irgendwie machtsensitiv ist, oder? Ich weiß nicht, ist das, was denkt ihr dazu? Nimmt man die einfach alle mit? Könnte, weil eigentlich, wenn es so viele Machtsensitive gibt, könnte man ja gewisse Qualitätsstandards einführen, um jetzt vielleicht mal auszusortieren, ja, dass man sagt, okay, der ist jetzt so emotional, so instabil oder anfällig, dass man ihn halt nicht weiter ausbilden möchte oder so. Weil bei Osha wurde das ja auch so gemacht, oder? Die wurde ja auch aus verschiedenen Gründen, weil sie eben May dann nicht vergessen konnte und ja, emotionale Bindung zu ihr hatte, dann auch, oder hat sie abgebrochen. Ja. Also ja, aber dachte ich mir so halt.
Ein guter Gedanke.
Ja, und drei davon sind ja später auch Meister. Also gut, Indara ist schon Meisterin, Sol wird ein Meister und Torben dann auch. Also es scheint irgendwie so der normale Lauf der Dinge zu sein, dass halt jeder Meister wird. Also wenn ich das jetzt mal mit unserer, ich sag jetzt mal mit einem Handwerker vergleiche, da gibt's ja viele Gesellen, aber nicht so viele Meister. Hm. Also es kann jetzt sein, dass das nur Zufall ist oder weil das halt die Protagonisten sind, aber fände ich zumindest mal einen spannenden Gedanken, wie so der Werdegang dann da auch ist, ja, weil wir sehen halt einfach.
Du meinst eben, dass im Jedi-Orden zu der Zeit dann Quantität vor Qualität gestanden hat, und dass vielleicht die Größe und dieses, okay, sagen zu können, wir haben 10.000 Jedi in der Galaxis, dass es mehr wert ist vielleicht für den Status quo vom Ansehen her, wie vielleicht, wir haben nur 1.000, aber das sind die Besten der Besten und es gibt harte Kriterien, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht vorher, das ist ein echt cooler Gedanke, Tom, und würde dann ja auch erklären, warum irgendwie auch der Jedi-Orden einfach irgendwie anfällig ist für Manipulation und für Schwächung.
Ja, und vielleicht, vielleicht nutzt man da einfach den Ruf der Jedi, die ja schon einen Ruf haben, das haben wir ja in vergangenen Folgen gesehen, dass die durchaus eine Autorität genießen, einfach aufgrund dessen, dass sie halt Jedi sind. Und was ich auch eine spannende Sache finde, die Sith haben sich ja genau fürs Gegenteil entschieden. Mhm. Die waren in den Legends ganz viele. Darth Bane möchte ich da zitieren wieder. Ja, ist schon das zweite Mal, dass ich das anspreche. Aber genau in diesem Comic sind die Sith ganz viele und entscheiden sich dann, die Rule of Two zu etablieren. Nämlich ganz wenige zu werden mit dem Hintergrund, dass man halt super, super, super elitär wird und immer noch elitärer, indem der Schüler den Meister übertrumpft und sich immer diese Dualität weiter durchsetzt. Und wenn es der Schüler nicht schafft, war er nicht gut genug, dann ist der Meister immer noch das Beste, was es gibt. Ja? Und wenn der Schüler den Meister überwirft, dann ist der Schüler der neue Meister und so wird man immer mächtiger und immer stärker. Und das ist ja genau der Konterentwurf zu dieser Menge an Jedi dann am Ende des Tages. Also das finde ich schon sehr spannend, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gedacht war, aber ich finde es mal einen interessanten Gedanken. Hm.
Definitiv. Darüber kann man wirklich nochmal, kann man sich wirklich mal separat Gedanken machen, vielleicht mal in einer gesonderten Folge, ob vielleicht können wir ein bisschen recherchieren, wie so ein Ablauf im Jedi-Tempel dann ausgesehen hat. Weil das
ist Fragen ChatGPT.
Wir fragen mal ChatGPT, ob der uns ob das cool uns sagen kann, hier, wie läuft denn eine Jedi-Ausbildung ab? Sehr cool. Wir haben ja noch einen wichtigen Punkt am Ende der Folge. Da geht's ja dann darum, dass das Märchen wird erzählt. das Märchen vom brennenden Haus. Wir hören das.
Und der Klaus schaut raus, oder?
Ja, genau. Wir hören das. Oh, das ist so gut. Das lasse ich jetzt auch einfach drin, das finde ich lustig. Genau, es ist, wir haben eine gerettete Osha und es kommt zur Konfrontation, also zur verbalen Konfrontation ja zwischen Indara und Sol. Und hier ist es ganz klar, dass sich alle gegen den Rat gestellt haben, also alle, die jetzt quasi mitgemacht haben, alle vier Jedi haben sich da irgendwie gegengestellt, Indara auch nur widerwillig, weil sie wollte ja im Ursprung gar nicht, hat aber dann natürlich ihre Leute retten wollen und dann geht's ja dahin, dass sie sagen, ja okay, das erzählen wir jetzt. Wir erzählen jetzt, dass May alle oder dass May ein Feuer gelegt hat und alle verbrannt hat oder alle getötet worden sind dadurch und Osha glaubt das Ganze natürlich dann am Ende und auch der Rat der Jedi wird das erfahren oder beziehungsweise der Jedi oder die Jedi an sich, der Tempel, auch wenn nicht ganz klar ist, dass, das haben wir in der ersten oder in der zweiten Folge haben wir das erfahren, dass zumindest Vernestra nicht weiß, dass Osha eine Schwester hatte. Das heißt also, dieses Geheimnis wird etwas, ich sag mal, ungünstig vielleicht erzählt. Was, ich sag mal, vielleicht eine Inkonsistenz in der Geschichtsschreibung jetzt geben könnte. Warum weiß es Vernestra nicht? Obwohl sie da jetzt sagen, wir erzählen genau diese Geschichte, dass May hier ein Feuer gelegt hat. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach dann falsch rübergekommen. Ich meine, das sind ja auch alles Sachen, wir waren ja nicht dabei, als dann dem Jedi-Rat oder beziehungsweise Vernestra erzählt worden ist, was da eigentlich passiert ist. Von daher schauen wir mal, was noch passiert. Oh, habt ihr noch was zur siebten Episode? Ja, dann springen wir zur achten und letzten Episode von The Acolyte Staffel 1 mit dem tollen Titel Die Akolytin oder The Acolyte. Die Episode beginnt damit, dass Osha und Kimia auf dem Planeten Brandok ankommen und dort May und Sol konfrontieren. Sol und Kimia, die geraten in einen sehr intensiven Lichtschwertkampf, der im selben Hof stattfindet, in dem Sol einst Anisea getötet hat. Während des Kampfes zeigt sich Sol mehr als überlegen, doch bevor er Kimia töten kann, tritt May dazwischen und entwaffnet Sol. Sol enthüllt die Wahrheit über die Herkunft von May und Osha. Sie sind dieselbe Person, die von Anisea durch eine Vergenz in der Macht erschaffen wurden. Die Episode zeigt auch Oshas Aufstieg zur dunklen Seite. Nachdem sie Sols Geständnis gehört hat, nutzt Osha die Macht, um ihn zu erwürgen und seinen Kyberkristall von Blau zu Rot zu bluten. Dies deutet auf ihre zukünftige Rolle als dunkle Machtanwenderin hin. Vernestra Rowe erscheint am Ende der Episode und deckt die Ereignisse vor dem Jedi-Rat und dem Senat jedoch nicht vollständig auf. Stattdessen legt sie die Schuld für die Vorfälle auf Brandok alleine auf Sol. Schließlich bittet sie Meister Yoda um ein privates Gespräch, was auf weitere Intrigen hindeutet. Eine besonders bemerkenswerte Szene ist die Enthüllung von Darth Plagueis, einem legendären Sith Lord, der durch seine Fähigkeit, Leben zu erschaffen, bekannt ist. Seine Präsenz deutet auf eine tiefere Verbundenheit zur dunklen Seite und zukünftige Konflikte hin. Die Episode endet mit offenen Fragen und der Andeutung, dass die Geschichte in einer möglichen zweiten Staffel weitergeführt wird. Ja, das Ende von The Acolyte. Daniel, möchtest du uns deine Gedanken zu dieser letzten Folge mitgeben?
Ja, ich kann nur sagen, das ist echt eines Finales würdig. Also wirklich eine tolle letzte Folge, die meiner Meinung nach alle offenen Handlungsstränge aus dieser Staffel für mich echt befriedigend abschließt. Gleichzeitig haben wir tolle emotionale Momente. Wir haben richtig, richtig krasse Jedi-Action oder Lichtschwert-Action. Wir haben sowas drin wie den Reveal von Darth Plagueis. Und ja, also für mich, ich kann einfach nur sagen, ich war rundum zufrieden mit dieser letzten Folge. Ich hatte vorher so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, einfach weil doch noch sehr viel offen war und dann auch diese Rückblickfolge davor. Und dann dachte ich mir wieder, ich bin mal gespannt, können sie das alles so in einer Folge auflösen? Dann war ich schon mal auf jeden Fall positiv gestimmt, dass es eine etwas längere Folge war, wie jetzt die teilweise in der Staffel, die nur irgendwie 30 Minuten gegangen sind. Und alles in allem war ich wirklich sehr zufrieden mit der Serie nach dieser Folge. Und ja, das sind so meine Gedanken. Wie ist es bei dir denn?
Bei mir, also ich war von dieser Folge unglaublich beeindruckt. Also ich bin auch mit dem Gedanken reingegangen, okay, wir haben eine Rückblicksfolge zuvor gehabt. Wie wollen Sie denn jetzt so viele Dinge noch aufklären? Wie, also wird das eine Doppelfolge am Ende, war auch so mein Gedanke. Geht die dann vielleicht 60 Minuten? Ja, sie haben es nicht auf 60 Minuten geschafft, aber auf, glaube ich, irgendwas um die 40, 49 Minuten, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß nicht, ob das jetzt inklusive allem ist oder
ja,
nicht.
Ich würde sagen, so 40 Minuten waren es wahrscheinlich, wenn man den Abspann und so noch abzieht, ja.
Aber das waren, also die Folge hat unglaublich viel mitgebracht. Die hat natürlich die Action mitgebracht durch den Lichtschwertkampf. Alleine, wir haben natürlich den Auftritt von Plagueis, auch wenn er nur kurz war, aber so prägnant aus dem Schatten. Dieses typische Bild, was man auch von Plagueis schon immer irgendwie gelesen hat, weil gesehen hat man ihn ja auch noch nie. Und auch dieses Lichtschwertbluten oder das Kristallbluten, das war natürlich unglaublich großartig. Der Tod von Saul. Und dass wir jetzt auch zusätzlich zu all dem noch diese politische Mehrverzwickung bekommen haben, dass wir jetzt irgendwie, dass die Jedi sich jetzt irgendwie nochmal wehren müssen gegen politische Intrigen, beziehungsweise nicht mal Intrigen, einfach gegen eine politische Anfrage, dass die Jedi gar nicht immer als die Hüter des Friedens bezeichnet worden sind, zumindest nicht von jedem, sondern auch es Leute in der Politik gab, die gesagt haben, naja, ihr seid gar nicht so cool, wie ihr als behauptet und ihr versucht ja irgendwie alles das oder ihr versucht ja quasi diese Gefühle, die ja ein Lebewesen ausmachen, versucht ihr zu kontrollieren, das könnt ihr gar nicht. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache und ich hoffe auch, dass wir hier entsprechend die Fortsetzung davon kriegen, weil das ist ein Teil, das hat mir auch bei Endor schon viel Spaß gemacht, einfach auch dieses politische Fädenziehen im Hintergrund. Also großartige Folge, die hat für mich also ganz klar 9 von 10 Punkten hat diese Folge verdient, 10 von 10 hat sie nicht bekommen. Gab ein, zwei Sachen, die ich nicht so super fand, aber ansonsten 9 von 10 ist super. Es ist, glaube ich, eine super Benotung. Tom, was denkst du so über diese Folge?
Ja, ich war ja vorab der Ansicht, dass ich es nicht gut finden würde, wenn Darth Plagueis auftaucht. Das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt. Und als es dann soweit war, bin ich von der Couch aufgesprungen und habe laut gejubelt. Also, sie haben es gut gemacht, wirklich. Also, das Einzige, was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass er wie Gollum so aus so einer Höhle rauskommt und dann mit seinen langen Fingern da so irgendwie, keine Ahnung. Aber egal, es ist sau cool. Also ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen, ihn identifizieren zu können und dass er jetzt, Kanon war er ja schon, aber dass man ihn jetzt auch mal sieht. Ich glaube, er war komplett digital, ohne Motion Capture oder irgend sowas, aber echt der Hammer. Mein erster Gedanke war, hoffentlich kommt der Schauspieler zur Star Wars Celebration, damit ich den Roman signieren lassen kann. Aber naja, vielleicht kommt es irgendwann noch.
Ich drücke dir den Daumen, ganz fest.
Ja, es gibt ja keinen Schauspieler, also von dem
her. Ja, aber ist das safe? Hast du es nochmal gecheckt? Ich habe es nicht
gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt, ich habe es aber mehrfach gelesen, ja, ich weiß es
okay,
nicht.
Okay,
ich glaube jetzt aber einfach mal auch einfach aufgrund von, also selbst wenn es da ein Schauspieler war, dann war es vielleicht einer mit einem grünen Morphsuit, der sich da hingestellt hat, damit sie einen Referenzpunkt haben. Aber ja, ich glaube auch, also wenn er in einer hoffentlich erscheinenden zweiten Staffel dann eine größere Rolle kriegt, dann wird es da mit Sicherheit auch irgendwann ein Casting dazu geben, weil spätestens dann, wenn man ihn sprechen hören wird, brauchen sie ja da jemanden. Aber ich glaube auch, dass das da rein, nur um ihn mal anzuteasern. Oder?
Ja. Also es ist jetzt auf jeden Fall spannend, ob sie ihn weiter umsetzen oder nicht. Also in den Legenden war es ja so, dass er ja ein Moon, weiß nicht, wie man es genau ausspricht, also M-U-U-N, nicht zu verwechseln mit Luke mit zwei U, sondern ein Moon. Und ja, da ist er ja so ein Aristokrat im echten Leben, ja, so wie Palpatine, so in der Art. Da ist halt, auf der einen Seite ist er halt Chief Palpatine und dann ist er halt noch der Imperator, also oder Darth Sidious. Ja, und so ist es mit Plagueis auch. Und
vielleicht als kurzer Einschub, damit diejenigen, die jetzt noch kein so konkretes Bild von den Moon haben, das sind ja die, die man unter anderem in den Prequels und in The Clone Wars sieht, die Mitglieder des Bankenclans, genau, mit denen, also diese, da sieht man die eher mal, wie die halt quasi aussehen, wenn sie nicht als Sith Lords unterwegs sind. Und
sind
ich bin ja jetzt nicht
generell alle Sith Lords davon,
ja. So tief drin, aber der war doch auch irgendwie dann, oder war der nicht auch da im Bankenclan,
ja,
mit
genau,
drin?
Also
und ähnlich wie Palpatine eben eigentlich ein Politiker oder ein Bankier, der da politische Macht hat, gleich,
ja,
in dem Hintergrund.
So ein Lobbyist vielleicht irgendwie, ja, so, ja, Großindustrieller, wie auch immer. Also er hat schon gewisse Macht aufgrund seines Status, aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Aber er ist eben auch dieser Sith Lord. Und genau, also dass sie ihn reingebracht haben, fand ich jetzt mega cool. Was für eine Rolle er spielt, ob es der Meister von Kimir ist oder ob er die Sache nur beobachtet, weil Kimir so ein Rogues-Renegade-Sith ist oder wie auch immer, das bleibt jetzt mal abzuwarten, aber prinzipiell fand ich es sehr schön. Genau, also dann der Kampf natürlich zwischen Kimir und Saul, toll, dass Osha Saul tötet, ist für mich das perfekte Drama. Also die Hoffnungsträgerin der ganzen Serie. Also man sieht das ja, also ich zumindest habe es mir eingebildet zu sehen, dass sie sich am Ende komplett umdreht und umkehrt. Und das Drama ist perfekt. Also ja, man hat sie halt angelogen. Sie war so stark in ihrem Glauben an die Macht, an die Jedi, an Saul und wurde am Ende von allen enttäuscht und dann noch zusätzlich von Kimir in gewisser Art und Weise manipuliert und ja, findet dann zwar ihre Schwester wieder, die aber dann ihr Gedächtnis verlieren muss. Und ja, es ist gut gemacht, sehr gut gemacht. Und auch hier im Kanon greift man wieder zurück auf das Bluten der Lichtschwerter, des Kristalls, meine ich. Was man, glaube ich, in Ahsoka
im Ahsoka-Buch liest man es und auch in den Comics Buch zu Kylo Ren.
Ja,
genau. Der es ja dann so weit gebracht hat, dass sein Kristall sogar geborsten ist und deshalb muss er quasi diese spezielle Art von Lichtschwert haben, dass der Licht links und rechts diese die Gase quasi noch oder die überschüssige Energie aus.
Öffnungen,
genau,
was auch immer.
Genau, also da greift man halt wieder in den Kanon zurück und verwebt das alles miteinander und das fand ich super.
Ja. Gesehen also, hat man es noch, glaube ich, das war das letzte Mal und auch das einzige Mal in Bewegtbild in Jedi Survivor.
Richtig.
Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Dieser auch Jedi aus der High Republic, der aus dem Kryo-Schlaf da dann wieder erwacht und der da gibt's auch eine coole Szene, wo man das sieht. Aber ich fand schon, dass es hier jetzt in der Serie also schon beeindruckend war, wie es vor allem auch wirklich so ausgesehen hat, als würde der Kristall einfach so mit Blut überlaufen und das Rot in sich aufnehmen. Also
Und man muss halt bei der Szene überlegen, es ist das Lichtschwert von Soul, es ist seine alte Schülerin und es ist, also alleine dieses Bild zu haben, es ist ja auch im Kanon festgehalten, dass ein Lichtschwertkristall, also wir kennen das ja, hast du gerade Jedi Survivor angesprochen oder die Jedi-Reihe rund um Cal Kestis, da kriegt man es natürlich auch nochmal sehr mit, aber ein Kristall, ein Kyberkristall, ein Lichtschwert, der ist ja mit seinem ja, Jedi oder mit seinem Inhaber quasi sehr stark verbunden. Und da, das ist dann nochmal so dieser doppelte Schmerz, der da irgendwie passiert, dass nicht nur der Tod von Soul, sondern dann auch noch sein eigenes Lichtschwert dann in dieses, ja, Scharlachrot dann am Ende. Und das Bild war auch geil, wie sie dann das Schwert anmacht. Es ist erstmal blau und dann kommt dieses Rot mehr und mehr und mehr. Und auch sie ist ja genauso überrascht. Also das war, wow, das war so großartig gemacht.
Und das also sie unterwirft den Kristall ja im Endeffekt, ja. Die zwingt ihn ja dazu. Der Kristall ist ja jetzt nicht so wie bei den Younglings oder so, dass sie den auf Ilum finden und der Kristall ruft sie, sondern sie nimmt sich den mit Gewalt und bringt ihn zum Bluten. Und das ist schon sehr krass. Und am Ende des Tages wird auch ein Schuh draus, finde ich, weil Mei ja immer versucht hat, ein Lichtschwert zu greifen in den Kämpfen davor. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Auflage war, waffenlos zu besiegen und vielleicht irgendwie aber schon an den Kristall zu kommen, den man dann eben bei der Gelegenheit, wenn sie sich bietet, unterwerfen kann oder sowas in der Art. Also toller Kreis, der sich da schließt auf verschiedene Arten und Weisen. Oder vielleicht eher so eine 8.
Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr mit diesem, also es war ja von Anfang an dieses, was du gesagt hast, Mei, dass ihr Ziel war, um quasi die Schülerin von Kimir zu werden, dass sie einen Jedi ohne eine Waffe töten muss. Ganz ehrlich, Force Choke ist irgendwie so schon das Naheliegendste. Ich bin da nicht drauf gekommen und hab das nicht so kommen sehen. War das für euch? Also ich weiß gar nicht, warum das bei mir so war, dass als eigentlich total naheliegend ist, aber ich war in dem Moment, okay, ist ja also nicht einfacher wie gedacht, aber ich habe irgendwie erwartet, dass es irgendwas ganz anderes sein wird, wie einfach nur so eine Aktion, aber jetzt überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint, sondern das hat mich jetzt nochmal interessiert, wie was da in eurem Kopf vorging.
Naja, wir haben das ja gesehen, was Kimir in der Episode 5 gemacht hat, indem er Yord einfach das Genick gebrochen hat. Mhm. Also das ist ja genau das Gleiche. Es ist ja einfach, ich glaube... Ja. Dieser Tod ohne eine Waffe ist einfach, ich meine, deshalb, wir sehen ja, es ist schwierig, das irgendwie darzustellen, weil ohne eine Waffe ist halt die Frage, ist es ohne ein Lichtschwert oder wirklich physisch ohne eine Waffe? Weil ohne ein Lichtschwert hätte es ja Mei sogar geschafft mit Indara. Mhm. Der Freitod von Torbin, der hat ihr auch nichts gebracht am Ende des Tages. Also ich fand es schon sinnvoll, aber dass Mei vielleicht nicht drauf gekommen ist, das war auch so, das ist das, da könnte man jetzt dem Ganzen.
Ich habe mich quasi ähnlich gefühlt wie sie, meinst du? Also wir sind beide nicht drauf gekommen.
Ja, also ich meine, es ist natürlich klar, es ist ein logischer Gedanke, dass man vielleicht die Macht hat, aber ist die Frage ist halt, ist die Macht nicht auch eine Waffe? Weißt du? Also die Waffe eines Jedi-Ritters oder eines Machtanwenders halt. Ich glaube, da kann man auch stundenlang drüber diskutieren, ob und dafür wieder. Aber ja, es konnte so einfach sein, ja.
Aber für mich hat es eher so den Eindruck, als dass es schon was ist, was man auch können muss. Also der Gedanke, der beängstigt mich ein bisschen, aber stellt euch mal vor, ihr packt jemanden wirklich mit eurer Hand an der Gurgel und drückt so lange zu, bis er erstickt ist. Hm. Also das ist ja ein sehr grausamer, langsamer Tod. Und Vader, wenn das macht, ist immer eine Machtdemonstration. Der lässt die Leute vor versammelter Mannschaft ersticken, ja, bis ihm der letzte Hauch entweicht, ja. Das stimmt. Und Mei macht das auch mit ihrem Meister, den sie ja so geschätzt hat, und sagt kein Wort mehr oder sowas, sagt sie dann. Also das ist ja ein sehr langsamer, ein sehr grausamer Tod. Und das unterstreicht ja nochmal die Schwere dieser Tat auch. Mhm. Und das finde ich schon besonders erschreckend, und ich finde es auch besonders gut, dass es eben nicht habe ich May gerade gesagt? OSHA meinte ich. Ich finde aber gut, dass May das eben nicht von Anfang an gemacht hat, weil es eben einen Moment gebraucht hat, der diesen bekannten Move, diesen Force Choke auch gerecht wird. Und das finde ich schon ziemlich stark, wie das gelöst worden ist. Ja. Und die Dramatik dahinter, die ist ja, also da stellen sich einem ja die Nackenhaare auf. Das ist ja schrecklich, ja, was da
alleine
passiert.
Alleine, dass Soul ihr so ins Gesicht schaut, die Träne läuft ihm übers Gesicht und er sagt noch zu ihr, es ist okay. Und dann stirbt er. Also alleine das, dass er in seinem letzten Moment aber trotzdem immer noch diese Güte hat. Er möchte dieses Mädchen immer noch beschützen und sagt dann noch, es ist okay. Und ja, weil er genau weiß, dass er, Indara, Kanaka und Torbin einfach Fehler gemacht haben, indem sie diese zwei Mädchen ihrer Heimat entrissen haben, ohne dass sie jetzt wussten, dass das May noch überlebt hat am Ende des Tages. Aber trotzdem haben sie versucht, hier einzugreifen, oder er hat versucht einzugreifen. Und das ist natürlich etwas, ich glaube, ihm ist das im Nachgang oder jetzt in seinem Moment des Todes einfach bewusst geworden, dass er Scheiße gebaut hat.
Ja, ja. Und vor allem auch, dass er bei all eben seinen Fehlern und dass er sie trotzdem wahrscheinlich liebt, als wäre es seine Tochter. Mhm. Ich meine, er hat sie halt da eben über Jahre hinweg großgezogen. Und auch wenn vielleicht die Umstände, wie er zu ihrem Meister wurde, anders war und selbstsüchtig und dem Willen, also der Hintergrund war, er wollte ein Jedi-Meister werden, er wollte eine Schülerin, hat er doch dann so eine Bindung mit ihr aufgebaut, die wirklich echt war. Und dass er sie wirklich geliebt hat, sieht man wirklich. Und da auch wieder das Schauspiel, großartig. Also das war bei mir, da ist mir auch kurz wirklich die Luft weggeblieben, als ich auf der Couch saß. Und war wirklich Anspannung pur und eine tolle Szene.
Er will es ihr auch sogar sagen. Er will ihr ja sagen, dass er sie liebt. Aber er kommt ja nicht dazu, weil in dem Moment drückt sie ja dann zu und sagt, haltet den Mund oder sprecht nicht weiter oder wie auch immer. Also das ist schon ein sehr heftiger Moment. Ein auch sehr heftiger Moment, den wir es einfach da schon quasi übersprungen haben, war aber auch der Kampf zwischen Kimir und Soul. Das war so, also ich glaube, Tom, ich hab da ganz oft an dich denken müssen, weil das so Kampfkunstart auch dargestellt hatte. Da habe ich ganz oft gedacht, so ja, da steht er jetzt und freut sich. Da ist er gerade aufgesprungen. Alleine dieser Move, nachdem sie da oben auf engstem Raum gekämpft haben, dann quasi in den Hof runterspringen und wo dann am Ende, ich springe jetzt quasi zum Ende des Kampfes, wo Soul dann nach oder beide aufeinander zuschnicken. Ja, und dann hast du für einen Bruchteil einer Sekunde einfach Ruhe, ein Lichtschwert geht aus, das andere nicht. Habe ich gesagt, jetzt hätte Kimi einfach umfallen müssen. Einer von beiden hätte umfallen müssen. Das hätte
ich
das Ganze.
Dachte, Kimi ist erledigt in dem Moment. Ich dachte, der sackt jetzt in sich zusammen und es ist ja auch so dieses typische, Tom kennt's auch, dieses Samurai-Ding, dass sich dann so zwei gegenüberstehen und man sieht so zack und dann weiß man nicht, welcher von beiden dann auf einmal bei einem tropft dann das Blut oder so und
das
sackt dann
ja
zusammen.
Bei Ahsoka auch so eine Szene, ja, mit Marok.
Genau, mit Marok. Als dann dieser Rauch aus ihm entweicht.
Aber wo wir auch wieder Rauch hätten, Entschuldigung, wo wir auch wieder Rauch haben.
Oh, stimmt, ja.
Ja?
Stimmt, da bin ich vorhin auch nicht drauf gekommen.
Aber ich finde, man sieht in dem Kampf auch wieder schön, wie Soul halt kämpft und wie Kimir kämpft. Ich hatte schon den Eindruck, dass Kimir wesentlich trickreicher unterwegs ist und verschiedene Techniken ausprobiert, weil er vielleicht auch weiß, dass er ihm unterlegen ist im fairen Duell. Und er splittet ja da so sein Lichtschwert und wirft die dann und versucht ihn dann irgendwie zu überlisten. Und Soul checkt's halt immer sofort, aber allein das zu sehen, und das ist vielleicht auch ganz interessant dann, wenn man nochmal einen Blick auf May wirft, wie Kimir sie ausbildet, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ja, vielleicht ging's auch gar nicht darum, fair zu kämpfen mit einem Lichtschwert, sondern vielleicht auch zu beleuchten, was denn noch alles so geht. Ja, vielleicht mit Gift oder mit konventionellen Waffen oder mit irgendeiner List, die Leute aus der Reserve zu locken oder eben auch Emotionen in einem zu wecken, um den anderen einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen. Also das ist, unterstreicht für mich sehr so die dunkle Seite.
Das war, das stimmt. Also Kampfszenen, können wir sagen, waren sehr, sehr gut. Habt ihr dieses, diese Zeitlupe, also die wurde ja auch wieder sehr negativ gesehen. Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand es irgendwie sehr, es war sehr cineastisch. Also als sie dann, als dann Soul rückwärts springt und Kimi nach vorne und dann geht's halt so mal kurz in diesen Zeitlupen-Modus. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Bild zu sehen, so.
Ja, es passt halt zum Stil der Serie, finde ich. Also, sie haben das ja von Anfang an etabliert, dass auch mal solche Zeitlupenszenen kommen. Und ich denke mir halt immer so, ich könnte so eine Kritik verstehen, wenn wir jetzt die Skywalker-Saga haben und in einem Film haben wir die Kämpfe, die, ich sag mal, im Star Wars Standard choreografiert sind, auch wenn es da ja auch gewaltige Unterschiede gibt. Aber da haben wir das halt nicht so, aber wenn das jetzt eine Serie ist, die halt so voll ihr eigenes Ding ist, dann finde ich das auch voll legitim, weil ich meine, wir wollen ja auch nicht immer wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und wieder das Gleiche sehen, sondern die dürfen sich da meiner Meinung nach gern Freiheiten rausnehmen und da auch mal sowas zeigen, weil es passt halt einfach zum Stil her richtig gut und deshalb, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sich da schon wieder aufregen kann.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es unbedingt notwendig ist, sowas zu machen, damit sich Star Wars halt auch irgendwann mal, oder was heißt irgendwann mal, das ändert sich und entwickelt sich ja permanent. Und ich glaube, die Leute, die da kritisieren und laut schreien, ich weiß nicht, wenn George Lucas heute sagen würde, hey, ich mache einen neuen Film, dann würde er rauskommen und die würden sich trotzdem beschweren. Ja, also
wahrscheinlich. Ich habe zum Beispiel an Visions denken müssen, wenn wir jetzt mal uns Endor anschauen, wenn wir uns Ahsoka anschauen, Obi-Wan, Book of Boba Fett oder halt jetzt entsprechend The Acolyte, die sind alle irgendwie anders aufgenommen, die haben alle einen anderen Look und da musste ich ganz klar an Visions denken, da hat jede Serie auch einen eigenen Look bekommen, halt natürlich, weil es andere Animationsstudios waren. Aber genau das, warum sollte es das nicht auch geben dürfen? Ja, das hat jede Serie irgendwie so seinen eigenen Stil verfolgt. Natürlich, es ist alles am Ende immer noch Star Wars und wir sehen überall die Geschichte, diese weit, weit entfernte Galaxis. Aber sie darf ja halt auch ein bisschen anders aussehen. Also ich finde das überhaupt nicht tragisch und überhaupt nicht schlimm. Also bin ich bei euch.
Ich meine, das ist ja ähnlich, wie du sagst, Mandalorian, was dann teilweise wie so ein Spaghetti-Western vom Soundtrack und von allem her wirkt. Wenn man die Speederbikes durch Pferde ersetzt, könnte es auch ein alter Italo-Western sein. Gerade so die Folge, die erste der zweiten Staffel. Und ich finde es auch gut, dass es so facettenreich ist, weil eigentlich war das irgendwie das, was ich mir damals bei diesen Star Wars Story-Filmen erwartet habe. Und jetzt ohne Kritik an den Filmen, ich mag Solo, Rogue One ist ja sowieso für viele, auch für mich, einer der besten Star-Wars-Filme. Aber ich finde halt einfach, wenn ich jetzt Solo, Rogue One und zum Beispiel Episode 7 daneben lege, dann sind da meiner Meinung nach die Gemeinsamkeiten deutlich größer wie die minimalen inszenatorischen Unterschiede. Und wenn ich dann halt eben, wie ihr sagt, wir nehmen die Serie Endor, wir nehmen jetzt diese Serie, wir nehmen Ahsoka, dann wieder Mandalorian, dann haben wir irgendwie immer Star Wars und immer so die Kernessenz ist drin, aber alles ist eigen und das ist ja das Schöne und wenn wir jetzt dann in die nahe Zukunft gucken, im Dezember, wo hoffentlich Skeleton Crew kommt, da erwarte ich mir dann auch wieder was anderes. Es darf dann auch gern diesen E.T. Stranger Things Made for Kids Vibe haben und ein bisschen positiver und ein bisschen lustiger und alles sein und genau so soll ja auch Star Wars sein. Wie ich immer sage, so der große Kuchen, bei dem jeder was abhaben kann. Oder das, ich glaube, Kevin hat es damals bei Bucketheads immer genannt, das Buffet, bei dem für jeden was dabei ist. Und jeder nimmt sich eben immer das, was er gerne möchte. Und manche, so wie wir, die essen halt einfach das ganze Buffet und genießen die Gesamtheit. Ja. Mal mehr, mal weniger, aber insgesamt ist es doch dann alles Star Wars. Ja,
aber ich finde, das mit dem Buffet ist eine super Sache, weil hat man Bock, sein ganzes Leben lang nur Pizza Margherita zu essen?
Nee.
Ich meine, Pizza Margherita ist geil, keine Frage, aber vielleicht möchte ich irgendwann mal auch eine Thunfischpizza oder mit Salami oder mit irgendwas anderem drauf und ab und zu vielleicht sogar Nudeln. So, ja. Also es wäre doch auch total komisch, wenn das immer dasselbe wäre und die einzelnen Showrunner und Regisseure und Autoren und so immer dasselbe Produkt rausbringen würden. Das wäre irgendwie komisch.
Wenn du die Episode 4, 5 und 6 anschaust, selbst diese drei Filme haben ja auch klassische Unterschiede in der Bildsprache. Guckst du auf Episode 1, 2, 3, ist das komplett was Neues. Das ist also mit so viel. Ja,
Gott sei Dank.
Ja, und also es ist halt auch einfach die Weiterentwicklung. Und ich finde, eine Weiterentwicklung darf nicht nur in der bildlichen Darstellung passieren, sie muss auch so ein bisschen in der erzählerischen Darstellung passieren. Ob wir jetzt, keine Ahnung, ein gleichgeschlechtliches Pärchen da haben, die sich irgendwie ganz toll finden, oder ob es eine non-binäre Person ist, das juckt mich als Zuschauer. Also da kann ich wirklich nur für mich sprechen. Ich möchte hier nochmal betonen, das ist ein Meinungspodcast in diesem Bereich, hat jeder seine eigene Meinung, aber meine Meinung ist hier ganz klar, das juckt mich überhaupt nicht, was das für ein Charakter ist. Wenn der toll ist, wenn der mir gefällt, der Charakter, dann kann der von mir aus auch, keine Ahnung, ein Hinkebein haben und fehlen zwei Augen. Ja, ist mir auch egal. Also das ist
was ich halt immer nicht verstehe, was, wenn wir jetzt mal wieder beim Essen bleiben, wenn ich keine Pizza Margherita mag, dann esse ich sie halt nicht. Ja, so, das ist doch das Normalste der Welt, das schmeckt mir nicht. Wenn ich keinen Bock auf Acolyte habe, dann schaue ich es halt nicht. So, warum muss ich denn anderen Leuten kaputt machen? Und non-binäre Personen oder lesbische Frauen oder was auch immer beeinflussen doch mich persönlich nicht in meiner Sexualität oder in meiner Wahrnehmung von Star Wars oder sonst irgendwas. Also das kann ich schlichtweg nicht nachvollziehen. Das verstehe ich einfach nicht. Wirklich. Also ich würde es gerne verstehen können oder nachvollziehen können, aber ich kann es einfach nicht. Ich check's halt einfach.
Auch wenn das jetzt gerade nichts mit der Folge zu tun hat, ich habe da am Wochenende auch wirklich ein paar sehr schöne Erlebnisse gehabt. Also ihr wisst es, also ihr mit, meine ich, euch beiden, die Zuhörenden da draußen nicht. Ich war am Wochenende mit ein paar Freunden in Köln und wir waren dann sonntags auf dem CSD, Pride Parade, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Und ich hatte da ein T-Shirt an mit dem Logo des Jedi-Ordens in den Pride-Farben, dieser Regenbogenfarbe, und darunter das Motto der High Republic for Light and Life. Und ich hatte da ein paar sehr schöne Begegnungen, die auch das gesehen haben, sind direkt zu mir hergekommen und haben gemeint, ach, wie cool, dass du hier das Jedi-Orden in der Farbe und da so ein cooles T-Shirt hast. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, ich habe ein paar Sticker dabei, habe das den Leuten da gegeben, und das ist dann auch wieder die schöne Seite des Star Wars Fandoms, und manchmal braucht man aber, ich persönlich habe es jetzt auch wieder gemerkt, solche Erlebnisse, um zu merken, dass nicht alles so negativ ist, wie das, was im Internet immer so abgeht, weil ich glaube, die Realität ist dann zum Glück doch ein bisschen schöner und bunter wie der Hate im Internet.
Das stimmt. Jetzt lasst uns trotzdem noch ganz kurz mit der Serie weitermachen. Wir sind komplett abgekommen, aber ich glaube, das ist absolut in Ordnung. Wir haben ja noch eine Szene beziehungsweise ein Serienpart. Es geht um Venestra erneut, die am Ende der Folge ja quasi vor einem abgespeckten, ich möchte jetzt mal Senat, das ist, oder zumindest vor ein paar höheren Tieren aus der Politik quasi erklärt, was da eigentlich passiert ist. Wir haben ja auch einen neuen Charakter kennengelernt, einen der Politiker, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht.
Senator Raincourt, wenn ich es richtig ausspreche.
Ja, und der Martian Manhunter, wer die hier Arrowverse Supergirl geschaut hat, der kennt den Darsteller zumindest. Das finde ich halt auch, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ein sehr spannendes Thema. Und Venestra nimmt jetzt quasi hier den Tod von Soul und nutzt diesen für die Zwecke des höheren Wohls des Jedi-Ordens. Wir hatten das vorhin schon mal thematisiert. Sie stellt ihn als Täter dar für die Ereignisse, die vor 16 Jahren auf Brandock vorgefallen sind, und sagt ja ganz klar, alles, was er getan hat, das tat er für aus Liebe oder aus der blinden Liebe zu seiner Schülerin. Das erzählt sie ja auch. Tom, du hast hast vorhin kurz angesprochen, auch diesen Gedächtnisverlust, das ist ja auch etwas, worauf die Serie dann auch zuläuft, dass May und Osha sich trennen. Osha geht mit Kimir, May bleibt zurück, ihr Gedächtnis wird durch Kimir gelöscht und sie ist quasi gedanklich in der Zeit, wo sie 8 Jahre alt war und hat selbst ihre Schwester vergessen. Das ist ja auch natürlich ein hartes Thema. Und das alles führt dahin, dass wir am Ende der Serie sagen können, selbst wenn es jetzt keine Fortsetzung gibt, gab es keinen Kanonbruch. Absolut nicht. Also es gab keinen Moment, wo der Kanon hätte hier gebrochen werden können, auch wenn es vielleicht vieles darauf hingedeutet hat. Wie seht ihr denn diese Entscheidung von Venestra, Soul als Täter allem oder der gesamten toten Jedi darzustellen? Ich meine, das ist ja das, was er im Grunde auch, oder was sie ja sagt, dass er dran schuld ist, dass die ganzen Jedi dann auch getötet wurden. Ist das sinnvoll? Ist das weniger sinnvoll? Tom, was denkst du darüber?
Ich finde das schon ziemlich krass, muss ich gestehen, weil wir haben ja jetzt so einen Komplott gehabt und sie führt das einfach weiter. Also da wird jetzt nicht auf Ehrlichkeit gesetzt, sondern es wird halt eine weitere Lüge gesponnen und besonders tragisch ist es halt, weil der Tod von Saul instrumentalisiert wird, um den Jedi-Orden quasi gut dastehen zu lassen. Das fand ich schon heftig und man sieht halt hier auch wieder den Einfluss der Politik. Es gibt jetzt offensichtlich kritische Stimmen, die dem Jedi-Orden nicht so gut gesonnen sind. Und da will man sich zur Wehr setzen und vielleicht ist halt das der Anfang von diesem Verfall der Werte oder des Kodex oder ja, also da kann man jetzt viel rein interpretieren. Wir kennen das ja alles, aber fand ich schon gut umgesetzt, schön dargestellt, kann man sich gut reindenken in die ganze Situation.
Es ist vor allem irgendwie traurig, dass dieser Senator Raincourt ja, als er mit Venestra redet, irgendwo von einem gewissen Standpunkt aus, in Star Wars Worten zu sagen, schon auch die Wahrheit ausspricht. Also er sagt ja da, ich habe gerade nochmal das Zitat rausgesucht, ich habe das aber nur auf Englisch gefunden, aber er sagt da, I think the Jedi are a massive system of unchecked power, posing as a religion, a delusional cult that claims to control the uncontrollable. Und dann reden sie ja weiter und sie fragt dann ja was und dann meint er your emotions, also eure Emotionen. Das ist die unkontrollierbare Power. Und er hat ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwo auch recht. Und die Jedi liefern ja auch mit ihren aktuellen Vergehen und wie sie das vertuschen und allem, dem im Prinzip die besten Argumente. Wenn man aber die Gegenfrage stellt oder beziehungsweise wir sind ein bisschen schlauer, man sieht ja dann 100 Jahre später eben, was aus der Galaxis wird, wenn die Jedi nicht mehr da sind. Und da ist halt wieder ähnlich wie vielleicht auch in der Realwelt, in der Politik, dass dann irgendwelche lautstarken Leute sich in den Vordergrund drängen und da Dinge aussprechen, die vielleicht irgendeinen wahren Kern haben, aber sie haben halt auch keine Lösung. Und wenn der Wille solcher Leute dann durchgesetzt wird, ist ja nicht gesagt, dass dann automatisch alles zum Besseren kommt. Und eben in der Star Wars Welt sehen wir es ja, ohne Jedi ist die Galaxis auch nicht so schön. Und da ist halt die Frage, was ist denn dann besser? Vielleicht ein Jedi-Orden, bei dem nicht alles perfekt läuft, oder das, was wir dann später haben, das Imperium. Da würde ich mich dann doch lieber für so einen Jedi-Orden entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Aber gleichzeitig handelt der Raincourt ja auch wieder nur aus der Angst heraus, dass etwas passieren könnte. Und eben, wie ich schon gesagt habe, er bekommt halt auch die perfekten Argumente für seine Sichtweise geliefert. Und ja.
Zumal wir auch bedenken müssen, was wir hier sehen oder was wir in der gesamten Staffel gesehen haben, das ist gar nicht der Verfall der Jedi. Das ist einfach 4 Jedi, die auf dem Planeten gewesen sind, die einfach ohne ihr, keine Ahnung, die einfach falsch gehandelt haben, die ja, falsch
ohne die haben. Zustimmung des Rates ohne vor allem.
Das heißt also, die Jedi, so wie wir sie kennen, sind ja gar nicht irgendwie verfallen oder kaputt oder sonstiges. Ja, also zumindest können wir das jetzt erstmal vermuten, dass es nicht so ist. Und wir kriegen ja auch mit, dass Vernestra versucht, ein Gespräch mit Yoda zu bekommen. Und man sagt ihr ja da auch, hier, pass auf, das ist ganz, ganz schwierig. Ich versuche mal, was auszumachen. Das können wir gar nicht so schnell hinkriegen. Und das heißt also, diese Institution der Jedi ist so groß, es ist so komplex. Es ist also gar nicht möglich unbedingt, dass jeder weiß, was da überhaupt in allen Reihen passiert. Wir haben das schon mal gehabt in einer der vergangenen Episoden, dass wir gesagt haben, naja, wie soll das denn funktionieren, wenn der Jedi-Rat, und da komme ich jetzt auch nochmal, Tom, auf deine Frage von vorhin zu sprechen, wenn wir zigtausende von Jedis haben und jeder wird aufgenommen, jeder wird ausgebildet, das ist ja ein Riesenkonstrukt. Da mag es vielleicht diesen einen Großmeister geben oder Großmeisterin und dann hast du diesen Rat, aber ich sag's jetzt mal so aus dem beruflichen Weg, ich glaube nicht, dass mein Chef über jeden Schritt, den ich in meinem Team mache, super Bescheid weiß. Wenn der das wissen will, dann fragt er nach, läuft alles gut oder er sieht ein Ergebnis. Aber der muss ja auch gar nicht wissen, sonst hätte er mich ja gar nicht einstellen müssen. Das heißt, es gibt ja auch mit Sicherheit oder bei den Jedis einfach auch, ich sage so Kombination, du hast den ganz oben ist der Rat, aber drunter hast du halt so kleinere Kombinationen, die halt für sich selber stehen können und auch für sich selber arbeiten können, ohne dass sie immer mit dem Rat sprechen müssen. Ja, aber Vernestra das jetzt am Ende halt.
Genau. Das sieht man ja an Vernestra, die irgendwie schon sehr eine sehr machtvolle Position hat, aber scheinbar doch nur ihre eigene Abteilung, nenne ich es jetzt mal, wenn wir gerade bei der Arbeitswelt sind, leitet und nicht mal im Jedi-Rat sitzt und trotzdem da eine Führungsperson ist, die auch mit Senatoren in Kontakt ist, die wirklich wichtige Entscheidungen trifft und die auch die Befugnisse hat. Aber wie du sagst, sie kann nicht einfach mal das Kommen in die Hand nehmen oder mit dem Fahrstuhl hochfahren und sagen, hey Meister Yoda, lass uns mal ein bisschen quatschen, was gerade so abgeht, sondern sie muss dann einen Termin machen. Also
ja gut, diese Gedanken mit dem Verfall, die kann ich ja nur haben, weil ich weiß, wie es ausgeht am Ende des Tages in den Prequels. Ja. Ja. Und trotzdem stehen die Jedi ja jeder Einzelne für sich als Repräsentant des Ordens da. So, es wird ja keiner sagen, na gut, es gibt jetzt 10.000 Pfarrer oder 10.000 Lehrer oder was weiß ich und die repräsentieren ja auch die Kirche oder den Staat oder das Schulsystem oder was auch immer. Also von dem her ist es halt dann exemplarisch der Jedi, ja, die halt jetzt nicht so handeln. Was aber schon interessant ist, dass Vernestra ja durchaus in der Position ist, in denen sie mit Politikern in Kontakt kommt und dass sie sich auf dieses Kräftemessen ja auch einlässt. Also sie steht ja gegenüber, redet mit dem Senator und macht dann mit der Macht die Tür auf. So nach dem Motto, ja. So, also was soll denn das? Das ist ja kindisch eigentlich. Ja, das hat sie das nötig, als Meisterin, als Repräsentantin des Jedi-Orden sowas zu tun? Oder fühlt sie sich dann bedroht, weil sie jetzt in einer Situation ist, die sie vielleicht nicht kennt, weil sie immer gewohnt war, dass der Jedi-Orden anerkannt ist und mit Respekt ihr gegenübergetreten wird oder wie auch immer?
Naja, also, spannende Fragen. Sie hat sich ja selbst ein bisschen verraten, indem sie halt gesagt hat, dass mehrere Jedis getötet worden sind. Und das wusste ja dieser Politiker auch nicht, der Senator. Und in dem Moment ist natürlich merkt sie vielleicht auch, shit, jetzt habe ich mich in eine Position gebracht, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, jetzt muss ich irgendwie versuchen, mit der größten Macht ihn irgendwie rauszuhieven und zu sagen, ich mach dir mal die Tür auf, da ist die Tür, du kannst gehen. Wir müssen jetzt nicht mehr miteinander reden.
Genau, das ist ja das Problem. Also warum muss sie sich denn überhaupt in irgendeine Position bringen? Sie ist ja an der Stelle, wo sie gar nichts zu suchen hat. Warum ist sie in der Politik involviert? Weißt du, das meine ich.
Ja, also das wird sich hoffentlich erklären.
Genau, der Jedi-Orden sollte ja außerhalb des Ganzen auch funktional sein und existieren können, ohne zu viel Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und die sind ja da, um das Gute zu repräsentieren und um den Leuten zu helfen. Und da geraten sie halt jetzt, oder so habe ich zumindest gelesen, also im übertragenen Sinne gelesen, interpretiert, auf die schiefe Bahn, indem sie sich auf Politikspielchen einlassen, auf Machtspiele, auf miteinander vergleichen, indem sie in Prozesse eingreifen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben sollten, in denen sie vielleicht auch, wenn es nur Splittergruppen sind, auf Gruppen einwirken, die sie lieber in Ruhe lassen sollten, auf Kulte, die sie einfach nur existieren lassen sollten. Und selbst wenn der Rat die richtigen Gedanken hat und ihnen befiehlt, lasst ihn in Ruhe, geht da einfach weg oder wie auch immer die Anweisung war, der Rat war ja dagegen, sich einzumischen, heißt es ja nicht, so wie er gesagt hat, dass sich jeder dran hält. Und ja, das ist halt jetzt die Frage, wie man das Ganze weiter auserzählt. In der Serie. In der Staffel 2, hoffe ich.
Hoffentlich einer ja. Staffel 2, ja.
Wenn wir da gerade schon sind, also jetzt nicht bei Staffel 2, aber bei Yoda, glaubt ihr denn, dass sie jetzt sich mit Yoda trifft, was wir ja als letzte Einstellung da noch sehen, und tatsächlich mit ihm komplett reinen Tisch macht und ihm alles erzählt und ihm die Geschichte von Saul oder was alles, sie weiß ja selbst nicht alles, aber alles aus ihrer Sicht, was da vorgefallen ist, da bin ich mal gespannt. Und ob dann eben Yoda eben auch eine größere Rolle hat und sich dann dementsprechend auch weiter einmischt.
Also ich hoffe es ehrlicherweise nicht, dass Yoda in einer zweiten Staffel eine größere Rolle bekommt. Nicht, weil ich ihn nicht gerne habe in irgendeiner Form, aber ich glaube, das wäre einfach, dann ist Stress vorprogrammiert. Ja, da habe ich wenig Lust zu. Rein aus der Geschichte her wäre es natürlich spannend. Und ich glaube auch, dass Vernestra hier rein Tisch macht mit Yoda. Ich glaube, sie vertraut sich ihm an. Ich weiß auch gar nicht, ob er zu der Zeit schon Großmeister ist oder ob er vielleicht noch nur Meister ist. Also ob er überhaupt im Rat ist, das weiß ich gerade gar nicht. Aus den Büchern, also aus den High Republic Büchern, ich habe es nicht mehr im Kopf, also nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall ist er Meister und im Rat und wohl, wenn er nicht Großmeister ist, ist er auf jeden Fall einer derjenigen, die wohl mit am meisten zu sagen haben, also das ist definitiv.
Und ich glaube halt, Yoda ist ja so ein Charakter, Yoda ist ja, er ist halt einfach sehr, sehr weise. Er hat ein gutes Verständnis für die Dinge, hat vielleicht auch einen guten Blick. Er sagt ja auch in Episode 1, dass quasi die Zukunft des Jungen, also Anakin, ja ungewiss sei, weil er versucht ja auch in der Macht immer auszugreifen, die Zukunft zu sehen. Das macht dann Episode 5 ja auch, beziehungsweise lehrt es Luke an der Stelle, wie das funktioniert. Und ich glaube, Vernestra macht das hier ganz richtig, indem sie auf Yoda zugeht und sagt, hier, lass uns mal darüber sprechen. Also, ob sie das jetzt macht, wissen wir ja nicht, aber es ist alles anzunehmen. Und dann versucht mit ihm quasi hier die Wogen zu glätten. Wie gesagt, wir haben insgesamt, keine Ahnung, ich glaube 4, 6, 8, ich glaube, wir haben 10 tote Jedi. Wir haben davon eine Meister, also zwei Meister mindestens.
Reicht das denn überhaupt? Also ich meine alleine auf. Ah nee, ja, das, die später, die sterben ja alle gar nicht in der letzten
genau,
Folge.
Genau, die mit Vernestra unterwegs sind, die sterben ja gar nicht, genau. Aber,
ich weiß nicht, wie viele waren es denn bei, da waren noch diese, ich nenne sie jetzt mal Red Shirts, diese namentlich nicht näher genannten.
Ich glaube,
also, es waren auf jeden Fall ein paar.
Ich glaube, das waren mit Jackie und Yord müssen das 6 Stück gewesen sein, glaube ich. Und dann hast du halt noch die 4, also Kenaka, Torbin, Sol und Indara. Also, wie gesagt, sei es so grob 10 Stück, ja. Das muss man halt auch erstmal erklären. Ich meine, natürlich merkt doch auch ein Jedi-Meister, also ich meine, wir haben das jetzt mitbekommen, wenn ein einzelner Jedi stirbt, vielleicht nicht, aber wenn halt irgendwie eine größere Gruppe an Jedi stirbt, dann wird ja, dann gibt es ja eine Erschütterung in der Macht, die dann mit Sicherheit auch Yoda gespürt hat. Und wahrscheinlich muss sie mit ihm darüber sprechen. Es wundert mich halt nur, dass sie auf ihn zugehen muss und sagen muss, lass mal drüber sprechen, und nicht, dass er auf sie zukommt und sagt, hier, ich habe da was gespürt, lass mal darüber reden. Also ich glaube, dass das sowas wäre für eine zweite Staffel sicherlich nochmals vom Vorteil, dass es da eine Erklärung gibt, meines Erachtens nach. Ja, wir kommen zum Ende von The Acolyte Staffel 1. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, eine zweite Staffel wäre sinnvoll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen oder wollen erfahren, was mit Venestra und Kimir auf sich hat. Wir wollen natürlich auch wissen, was mit Kimir und oder wie es mit Kimir und Osha weitergeht. Wird May ihr Gedächtnis wieder erlangen? Weil ich glaube, was mit der Macht entfernt wird, kann vielleicht auch mit der Macht wiedergeholt werden. Also weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Werden wir Yoda in größere Rolle erleben? Was ist mit Darth Plagueis? Wird der eine größere Rolle haben? Und wird dann Staffel 2 vielleicht mit dem Kanon brechen und sagen, ja, ist doch ein Sith Lord mit drin. Wir wissen es nicht, ja, also ich glaube es nicht.
Da zum Thema Darth Plagueis habe ich noch, das passt hier glaube ich ganz gut hin, wo ich mir noch definitiv notiert habe, weil die Folge, also das hast du jetzt ins Skript geschrieben, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, aber also ich nehme an, die Folge heißt im Deutschen tatsächlich Die Akolytin, The Acolyte. Und da wollte ich nur mal in den Raum werfen, dass ich mir da nicht so sicher bin, ob der Titel wirklich unbedingt jetzt auf die Akolytin, auf in dem Fall Osha, dann zutrifft, weil wir hatten schon mal solche Dinge, dass es Übersetzungsfehler gab. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsfilm, Star Wars Episode 8, auf Englisch The Last Jedi. Mhm. Der wurde auf Deutsch übersetzt mit Die letzten Jedi. Und ich glaube nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch war es auch in Plural. Und Rian Johnson, der Regisseur und Drehbuchautor, wurde damals kurz vor Release in einem Interview wirklich auch darauf angesprochen, weil es eben im Englischen mit The Last Jedi nicht genau zuordnenbar ist. Und er hat damals auch bestätigt, nee, also das ist definitiv nicht Plural. Er meint mit dem Titel The Last Jedi ganz klar Luke Skywalker. Mhm. Und es ist sein Film und dementsprechend auch der Titel. Deshalb bin ich mir jetzt hier auch nicht sicher, ob The Acolyte, es wurde ja nicht wirklich erwähnt, wir wissen ja nicht, vielleicht ist auch Kimir der Acolyte. Mhm. Vielleicht möchte Kimir der Apprentice von Darth Plagueis werden. Und das ist nur, wie auch immer, seine Art von Prüfung, weil wir wissen ja nicht mal, ob Darth Plagueis nicht überhaupt der Sith-Meister ist. Vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt ja auch noch der Schüler und ist unter Meister Darth Tenebrath in Ausbildung. Wir wissen es einfach nicht und deshalb wollte ich das einfach, weil es auch bei Star Wars schon mal vorkam, dass solche Übersetzungsfehler es gab, weil eben die Übersetzer da auch im Normalfall nicht mehr wissen und ihnen keine Geheimnisse eingeweiht werden. Das wollte ich einfach mal hier erwähnen.
Ja, es ist auf jeden Fall, ein sehr sinnvoller Zusatz, definitiv. Was du jetzt gesagt hast wegen Kimir, gut, was er will ja eine eigene Schülerin haben oder einen eigenen Schüler. Das hat er ja gesagt.
Ja, und das ist ja auch wieder nur, was er sagt. Das ist ja immer das, inwieweit können wir ihm vertrauen, dass das, was er denn sagt, überhaupt stimmt. Also wir wissen es einfach nicht, bis da mal wahrscheinlich diese Venestra-Kimir-Flashback-Folge kommt oder die zwei Folgen dann, wenn es wieder so ist, wissen wir wahrscheinlich gar nicht genau, was der denn überhaupt möchte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass einfach auch, weil ich eben schon eine andere Serie von Leslie Headland kenne, weil das auch so für so ein Mystery-Ding, so ein gängiges Trope quasi ist, ich könnte mir halt vorstellen, dass wir später mehr über Kimir erfahren und wenn man dann die erste Staffel nochmal guckt, eben genauso wie man jetzt mit dem Wissen von allen 8 Folgen die ersten paar Folgen nochmal in einem anderen Licht sieht, dass wir dann eben später nochmal ganz anders drauf gucken und dann halt letzten Endes wissen, woran sind wir bei Kimir und Darth Plagueis und wie spielt das alles denn überhaupt auch in die Zukunft mit rein? Also was wir hier noch gar nicht so groß angesprochen haben, also da können wir halt auch nur spekulieren, deshalb können wir es, glaube ich, auch kurz halten, aber einfach, was hat es mit der Entstehung von May und Osha auf sich, wo ja erwähnt wird, dass sie ursprünglich mal eine Person waren.
Dass du sagst.
Bevor wir das noch vergessen, ja, wirklich, da habe ich mich nämlich gefragt, sind die eine andere Person gewesen und es wurde denen die Macht, dieser Person die Macht entzogen und daraus künstlich zwei Kinder erschaffen oder gab es eine Schwangerschaft und da wurde die Eizelle geteilt oder also da gibt's ja so viele Möglichkeiten, was da letzten Endes mit dieser Sith-Magie, Hexenmagie, was auch immer passiert ist und ob da denn überhaupt auch Darth Plagueis seine Finger im Spiel hatte und das dann eben die Geschichte ist, die später Anakin von Darth Sidious, von Palpatine erzählt bekommt. Das sind wirklich auch noch viele, viele schöne Fragen für eine weitere Staffel offen.
Ja, und was diese, was diesen Handlungsstrang mit May und Osha und dieser, dieses ja, eigentlich gleiche Personen zu sein und sowas. Wir wissen ja auch noch nicht genau, ob das jetzt aus dieser Vergenz, die auf Brandock wohl herrscht, ob es daher irgendwie kommt, dass die Mutter Anisea im Grunde mit dieser Vergenz der Macht diese Kinder erschaffen hat und halt mit der Magie noch zusätzlich. Also es gibt ja so viele Punkte. Ich meine, sie sind ja wirklich erschaffen worden, anders wie Anakin, der ja wirklich aus der Macht halt, zumindest aus unserem Verständnis raus, rein aus der Macht erschaffen worden ist, so wie es Schmi auch erzählt. Und hier gab es ja aber quasi eine Kraft, in dem Fall Mutter Anisea, die diese Kinder in den Leib von Mutter Corrin gepackt hat. Also irgendwie muss es da was geben. Aber es ist richtig, das ist auch noch im genau, Punkt, den müssen wir wissen. Ja.
Wir wissen ja nicht, das habe ich jetzt auch vielleicht noch so Hoffnung, die Vermutung, da wir eben Mutter Coral immer noch nicht die Leiche gesehen haben. Wir wissen ja nicht, ob die vielleicht irgendwie in Verbindung mit Plagueis steht. Es gibt da auch diverse Screenshots von der, ich glaube, es war die erste Flashback-Folge, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die zweite auch war, wo man auch ganz klar sieht, also da wird nie näher drauf eingegangen, aber man sieht am Rande dieser Zeremonie, wenn man einmal diesen Shot aus der Vogelperspektive sieht, sieht man jeweils links und rechts zwei vermummte Gestalten in schwarzer Robe, also es sieht eins zu eins aus wie diese Sith-Robe von Palpatine, wie wir sie kennen, mit Kapuze vors Gesicht gezogen und die haben definitiv einen anderen Look wie die Hexen und man erkennt kein Gesicht und kein gar nichts und das wird nur ganz leicht einmal oder zweimal gezeigt. Kann gar nichts heißen. Ich könnte mir halt aber auch bei so einer Mystery-Serie vorstellen, dass wir noch einen dritten Flashback irgendwann zu dieser, zu den Ereignissen da sehen. Und dann steht da auf einmal, keine Ahnung, vielleicht Kimir mit Plagueis im Hintergrund dabei oder Plagueis und Tenebris oder was auch immer. Also nur, um da mal das ein bisschen verrückt in die Zukunft zu spinnen. Da ist noch sehr viel möglich und ich traue es denen definitiv zu, dass sie da schon die Brotkrümel gestreut haben.
Für mich der Elefant im Raum eigentlich, The Tragedy of Darth Plagueis the Wise, der Leben erschaffen konnte. Also ja. Das ist halt schon sehr naheliegend, dass er irgendwie da gerade auf einer Spur ist, wie er zu diesem Wissen kommt und wie er das dann geschafft hat und wer da wem was beigebracht hat oder wer sich wo was abgeschaut hat oder wer die Vergenz auf den Planeten gebracht hat, das weiß man ja alles gerade nicht.
Ja, und vor allem ist halt auch die Frage, ist, Daniel, du hast sie ja schon gestellt oder hast es so ein bisschen reingeworfen, ist er noch der Schüler von Darth Tenebris oder ist quasi hier Darth Tenebris schon mit den Maxichlorianern, also ja, die heißen ja wirklich so, ist quasi schon auf dem Weg oder hat er sich schon quasi in dem neuen Wirtskörper von Plagueis verfangen? Ja, das ist natürlich so, da sind so viele Fragen offen, also Staffel 2 muss kommen. Ich hoffe auch wirklich, dass eine zweite Staffel kommt und nicht das Ganze irgendwie in Büchern weitererzählt wird, weil das sollte am Ende, glaube ich, auch jeder wissen, wie diese Geschichte zu Ende geht. Und viele lesen es
ja nicht. Ein weiteres Mysterium habe ich auch gerade noch. Ich habe es mir nicht mal notiert, aber ist mir jetzt eingefallen. Und zwar wir sehen ja, als Kimir auftaucht in der ersten Folge, in seiner ersten Folge, als er als Sith-Lord eben auftaucht, in Action meine ich, da hört man ja im Hintergrund so eine Abwandlung des Kylo Ren-Themes. Und da gab es ja eben, wir hatten es da auch drüber, der Luke vom YouTube-Kanal Nerd Factory hat da eine coole Theorie gehabt, dass quasi Kimir eventuell vielleicht der erste Ren, dieser Knights of Ren ist. Und ich halte das immer noch für möglich, weil eben, warum sollte man denn hier ansonsten dieses Kylo Ren-Theme einbauen. Klar, es klingt cool, aber ich behaupte einfach mal, dass sowas, also sowas streut man ja nicht zufällig und sowas erkennen ja auch andere Leute und da hätte ja mit Sicherheit mal irgendjemand bei den Machern da bei Lucasfilm gesagt, hey, warum baut ihr denn da das Kylo Ren Theme ein? Ja, und macht das überhaupt irgendwie einen Sinn? Also deshalb glaube ich da auch, dass da noch nicht alles entsprechend auserzählt ist.
Da passiert nichts, ohne dass es nicht irgendwie gewollt ist. Ich glaube es auch, ja.
Zumindest wäre mir das zu offensichtlich für nicht gewollt. Also weil, ich meine, das ist ja jetzt ähnlich wie ein anderes bekanntes Thema, der Imperial March oder so. Den streut man ja jetzt nicht einfach mal rein, wenn irgendein paar Bad Guys, Bounty Hunters da entlang laufen, sondern das ist ganz klar fürs Imperium oder Vader oder was auch immer reserviert. Und das Kylo Ren-Theme ist ja schon, glaube ich, eines auch der bekanntesten aus der jüngsten Vergangenheit, eben durch die drei Sequel-Filme. Und ja, mal gucken, was da
kommt. Wer war Kylo Ren gleich wieder?
Der andere mit dem gut trainierten Oberkörper.
Ja. Jason Solo meinst du, jetzt verstehe ich. Ja, genau.
Gut, das heißt, wir haben immer noch ein paar Fragen offen, die wir gerne geklärt haben möchten, aber die Staffel hat alle Fragen, die sie oder mit der sie irgendwie einen Auftakt gefunden hat, eigentlich beantwortet. Zumindest ein Großteil, vielleicht nicht alle.
Auch uneigentlich.
Ja, ich sag mal, dass wir wissen ja nicht genau, wie die zwei Mädels irgendwie entstanden sind. Das wissen wir immer noch nicht. Aber letzten Endes, es war ja klar, dass sowas irgendwie auf eine zweite Staffel rausläuft. Also ich meine, jetzt die High Republic Era, da muss noch was kommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wenn ihr sonst zur achten Folge und zur Staffel nichts mehr habt, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht zum Ende dieser Folge, die ja auch schon sehr lange ist.
Schon
über zwei
wieder
Stunden.
Am Ende der Folge.
Schon wieder zum Ende, also zum echten Ende dieser Folge.
Ich hätte noch ein paar Punkte, aber da wird es dann echt zu lang. Können
das
wir vielleicht
wir dann
auch
Patreon-Format draus.
Oh, ja, schön. Nee. Jetzt sagst du sowas und die Leute glauben es am Ende noch.
Wir haben kein Patreon, falls da jetzt jemand anfängt.
Wir haben kein Patreon, ihr braucht.
Aber was wir tatsächlich haben, beziehungsweise hatten, also wir nehmen das heute am 24.07. auf und wer uns auf Instagram folgt oder wer genaue Daten im Kopf hat, wir hatten tatsächlich gestern unser einjähriges Bestehen, also vielleicht nicht ganz das Bestehen, unsere Gründung gab es schon dann irgendwie ein paar Wochen davor. Wir haben ja auch nicht beschlossen, dass wir den Podcast machen und direkt eine Folge rausgebracht, aber
das hat sich
am 23.07.23 haben wir unsere erste Folge rausgebracht und wir werden da zu gegebener Zeit Anfang nächsten Monats noch eine kleine Geburtstagsfolge aufnehmen. Da hat Dennis schon bei Instagram fleißig gepostet. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Lob, Kritik, Fragen an uns, schreibt uns gerne, schickt uns auf Instagram eine Sprachnachricht, schickt uns eine E-Mail. Wir können nicht versprechen, je nachdem, wie groß die Resonanz denn ist, ob wir wirklich alles einbauen, aber wir werden versuchen, da auf viele Kommentare und viele Fragen oder was auch immer einzugehen und werden da einfach eine kleine Geburtstagsfolge machen mit
Kuchen.
Der einen oder anderen vielleicht auch kleinen Überraschungen. Und,
ja. Genau. Es gibt, es wird,
seid gespannt, was da kommt.
Es wird Überraschungen geben. Und wenn ihr, der ein oder andere hat ja vielleicht die Handynummer von einem von uns, könnt ihr uns auch gerne das Ganze als Sprachnachricht per WhatsApp schicken, wenn es ein bisschen länger ist als eine Minute, was Instagram zulässt. Also auch das ist möglich. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Es wird ein paar Änderungen geben oder beziehungsweise ein paar Neuerungen. Änderung klingt immer so negativ. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir diese Folge und diese Staffel The Acolyte in der Hoffnung auf eine weitere zweite Staffel und auch mit der Hoffnung, dass ihr uns weiter treu bleibt. Wenn ihr also Lust habt, uns zu kommentieren oder uns einen Kommentar dazulassen, wie ihr unsere Gedanken hier zu diesen, zu drei Folgen empfunden habt, dann macht das gerne über Instagram, schickt uns eine E-Mail oder macht das auch gerne über Spotify oder über euren Podcast-Dienstleister, je nachdem, wo ihr hört. Bei Spotify kann man auch mittlerweile Antworten reinschreiben. Das heißt, wenn ihr uns da ein Vermerk mit hinterlegt, dann können wir auch darauf antworten. Also da, die arbeiten auch weiter. Sehr gut also. Und wenn ihr uns noch keine Bewertung dagelassen habt, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne auf eurem Podcast-Plattform da. Damit können wir am meisten anfangen. Dann brauchen wir nämlich kein Patreon von solchen Sternen. Da können wir zwar nicht leben, aber es macht uns glücklich. Genau. In diesem Sinne, ihr lieben Zuhörenden, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt so lang. Daniel, Tom, schön, dass wir die Zeit gefunden haben und bald nochmal für die Jubiläumsfolge. Und wie immer beende ich diese Folge mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer. For Light and Life.